Filmfritzen. Jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt. Ja, hallo. Hier sind wir, die Filmfritzen Erik und Felix. Ne? Hallo?
Ja, genau. Das erste Mal zur großen Folge dieses Jahr.
Stimmt,
ja. Wir hatten ja quasi auch wieder so ein bisschen Winterpause. Und jetzt sind wir da im Februar.
Ja.
Hat sich alles gereimt gerade, was ich gesagt habe. Schön. Außer Winterpause.
Genau. Aber es ist ja wieder Anfang des neuen Monats, deswegen sind wir auch nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Und wen haben wir hier?
Sulla, hallo.
Hallo.
Ich bin auch da. Genau.
Ja. Yeah. Und wir hören mal ganz kurz rein, wer Sulla überhaupt ist.
Sulla studiert zurzeit in Frankfurt Soziologie und Philosophie und ist Künstlerin, welche vorrangig in Theater und Film tätig ist. Im Film macht sie hierbei alles hinter der Kamera, vom Schreiben bis zur Regie. Mit uns möchte sie über ihren eigenen Weg als unabhängige Filmemacherin reden und welche Herausforderungen sich dabei ihr so in den Weg stellen, wie bei ihrem aktuellen Filmprojekt 17. Willkommen, Sulla.
Dankeschön.
Ja.
Danke, das klingt so ernst.
Kannst du bestätigen oder
Ja? Ich mache so gut wie alles hinter der Kamera. Auch die Kamera. Und genau, habe dadurch ganz viele tolle Erfahrungen gesammelt.
Ja, wir haben ja eben gerade schon vor dem Podcast darüber gesprochen, dass du ja auch schon eine kleine Karriere in der Filmbranche jetzt schon hinter dir hast.
Ja.
Du hast erzählt, du hast in Istanbul auch schon eine Regieassistenz gemacht. Mhm. War das das erste Projekt oder hast du davor schon was anderes gemacht?
Ich glaube, das war das erste Projekt. Ich bin nach Istanbul, weil ich unbedingt in der Filmbranche arbeiten wollte und wollte mal reinschauen. Und da habe ich den tollen Regisseur Kıvanç Bodoöne kontaktiert und er hat mich sehr herzlich aufgenommen. Und meinte dann, dass ich immer mit ihm mitkommen kann, egal wohin. Also ob es jetzt eine Werbeproduktion ist oder eine Filmproduktion. Mhm. Und ich hatte sehr viel Glück, weil es war eine Kinoproduktion im Sommer. Mhm. Und da haben wir mit der Schauspielerin Gupse Özay, ich weiß nicht, ob es euch was sagt.
Leider nicht.
Haben wir einen Kinofilm gedreht und mehrere Werbefilme. Und es ging so ein halbes Jahr bis ein Jahr so ungefähr. Mhm. Alles, also das auch mit der Werbeproduktion.
Ah, krass, weil also in Deutschland, glaube ich, braucht ein Film so 6 Wochen zum Drehen.
Genau,
ne?
Aber die Vorproduktion und dann währenddessen die Werbefilme und von denen die Produktion, das dauert ja auch noch lange. Also es war total busy in Istanbul, es waren so 14 Stunden am Tag.
Oh no.
Und ja.
Aber das war schon eine Erfahrung, hast du gesagt.
Das war eine krasse Erfahrung. Also ich bin zurück total tot, aber auch sehr glücklich. Und ja, das war eine crazy Erfahrung in der Regie, weil die Regie macht ja quasi so mit alles.
Ja.
Genau, ja.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Regisseur, bei oder mit dem du zusammengearbeitet hast, den kanntest du vorher schon durch seine Werke einfach? Oder?
Ja, und das war tatsächlich auch der erste Regisseur, den ich so richtig gekannt habe, weil ich als Kind... mein erster Kinofilm war, glaube ich, sein Film.
Ah, krass.
Oh. Und das war für mich, also im Kino, und das war für mich so ein mind-blowing Moment, als ich ihm dann geschrieben habe, ob ich bei ihm unterkommen kann. Und er meinte, ja, okay. Und dann, ja.
Da schreibt man ihm einfach eine Mail und
Woche fragen.
Ja, also er ist tatsächlich da sehr aktiv. Also er hilft da sehr gerne, hat auch ganz viele Workshops.
Ah.
Und genau, das war für mich mega mind-blowing.
Mhm. Ja. Krass.
War das auch eine türkische, also war der Film auch auf Türkisch oder war
der
auf?
Ja, der wurde aber auch in Deutschland ausgestrahlt,
Im
Kino, genau.
Möchtest du eine Mandarine?
Ja, bitte, danke.
Muss man einfach, also ich glaube, man muss einfach mehr Mails schreiben in diesem Leben.
Man muss, finde ich, einfach machen, also einfach greifen, das hat er mir auch gesagt, man muss einfach greifen, so wie du es gemacht hast.
Mhm. Ja.
Und weil sonst kommt man nirgendwo hin, habe ich gemerkt.
Ich finde das voll spannend, weil ich denke mir auch oft so, also
man kann manchmal halt einfach prominente Leute anschreiben und die antworten einem oft auch. Und das finde ich halt super toll. Das ist crazy. Aber ich hatte auch mal mitbekommen von einer Freundin von mir, die mochte eine Kommilitonin von uns nicht. Mhm. Und die hat irgendwie auch so eine große Theatergruppe angeschrieben, wegen könnte natürlich eine Aufführung von euch irgendwie per Video haben oder sowas für meine Hausarbeiten. Sie meinte, das ist ja ultra peinlich, dass man da nachfragt.
Was? Ja. Oh Gott.
Und ich weiß nicht, vielleicht war das auch, weil das Theater ist was anderes
ja,
als ein Film.
Ja, vielleicht. Kann sein. Ich weiß nicht. Ich habe nur da Erfahrungen im Film zum Glück.
Ja. Also generell Film- und Medienbranche habe ich bislang halt auch nur positive Erfahrungen gemacht.
Ja.
Voll.
Aber Theater, wie gesagt, bin ich halt ein bisschen raus. Also ich mag Theater auch, aber ich weiß halt nicht, was der Tonus ist, wie man sprechen sollte, um da reinzukommen. Aber deswegen, das ist sau cool, das hat geklappt, hat er auch schnell geantwortet oder wie lange hast du da auf eine Antwort gewartet?
Tag? Echt? Ich glaube, ich habe nur einen Tag gewartet. Krass,
wie crazy.
Das war aber auch ein Riesenglück, glaube ich, weil ich glaube jetzt nicht, der Typ hat halt gar keine Zeit, so wie ich ihn kenne, hat er gar keine Zeit und irgendwie ging es dann flott und auch, dass er meinte zu mir, ich kann kommen, wann ich möchte, wir sollen uns erstmal davor kennenlernen, und dann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich die Produktionsfirmen gesehen. Und also einmal die Werbeproduktionsfirma und dann gibt es noch so eine Filmproduktionsfirma. Also es ist irgendwie, er arbeitet mit zwei. Und ja, und dann ging das halt auch schon los.
Aber hast du dich mit ihm schon vor Ort getroffen?
Ja.
Ah krass, bist du extra nach Istanbul
geflogen?
Ich bin
extra nach Istanbul geflogen, genau.
Ah krass.
Ja, das war eine crazy journey. Ich wusste, ich komme da entweder total heil raus oder gar nicht.
Ja, ich finde es halt so schade, dass es halt von der Uni, von unserer Uni zumindest, halt nicht so, also zumindest kenne ich ja kein Partnerprogramm mit einer Uni in Istanbul, aber zum Beispiel bei dem Studiengang International Audiovisual and Cinema Studies, den ich eigentlich auch machen möchte im Master, da gibt es halt nur Kooperationen mit englischsprachigen Ländern und spanischsprachigen Ländern und ich glaube in Italien auch und Frankreich auch, aber halt leider nicht außerhalb davon.
Mhm.
Und
schade.
Das ist voll die vertane Chance, aber die arbeiten momentan wohl auch an einer Kooperation mit einer koreanischen Uni, was ich voll cool finde, aber leider kriegt man deswegen dann auch da weniger Zusammenarbeit hin. Das ist auch schade,
finde ich. Nee, das ist aber auch in Deutschland, finde ich, gar nicht möglich, das, was ich gemacht habe. Das ist so meine Erfahrung.
Okay.
Das ist in der Türkei so, ist meine Theorie, weil in der Türkei gucken sie nicht, okay, welche Papiere hast du da, sondern kannst du es, beweis es mir und dann bist du drin. Und wenn man dann richtig Bock hat und wirklich alles gibt, 14 Stunden am Tag zu arbeiten, ist halt nicht wenig. Und wenn man das schon hinbekommt und dann auch noch mit Spaß und mit voller Energie, dann sehen das die Menschen und sie schauen dann gar nicht, okay, bist du überhaupt qualifiziert dafür?
Ja,
weil
sie
wollen sehen, ob du das hinbekommst oder nicht.
Ja.
Und in Deutschland habe ich das Gefühl, es ist halt ein bisschen anders.
Ja, ja. Aber vielleicht für Leute, die nicht so viel mit dem Begriff Regieassistenz anfangen können, kannst du nochmal erklären, was genau deine Aufgabe waren? Also natürlich variiert das mal von Projekt zu Projekt. Aber was hattest du jetzt, wie war dein Alltag?
Also in der Vorproduktion war es so, dass wir mit den Scriptwritern und mit den Regieassistenten und mit den Produzenten erstmal durchs Skript gegangen sind und geschaut haben, okay, können wir das so behalten, was müssen wir verändern? Und dann wurde schon geplant, wo wird das gefilmt, wie lange wird das gefilmt, welche Schauspieler werden benutzt, etc. Das dauert mega lang. Und dann bei der Produktion muss man Schauspieler anleiten, mit denen üben, sie koordinieren. Man muss schauen, was der Regisseur braucht. Und jeden alarmieren. Also man muss auch jeden irgendwie Augen und Ohren überall haben und wissen, okay, der macht gerade das, der ist beschäftigt, ich muss den ansprechen, das muss jetzt fertig sein. Also irgendwie, dass das Ganze in Ordnung ist.
Also so 100% bewusst die ganze Zeit.
Genau,
okay, das
muss so. Man muss auch wie so ein Wildtier machen die ganze Zeit. Ja.
Also hast du eine Koffeinsucht entwickelt? Oder
Teesucht. Aber nur Teesucht.
Also schwarzen Tee dann, ne?
Ja.
Okay.
Keine. Das ist schon krass. Ich habe auch nicht mit dem Rauchen angefangen, das ist auch krass.
Sehr gut.
Ja, das finde ich so lustig. Ich war mal bei einer Filmproduktion dabei und da ich war so ein Extra da hieß es auch, okay, wir haben jetzt, also die Figuren müssen rauchen, das sehen. Da wollt ihr echte Kippen oder nicht echte Kippen? Die meisten haben echte Kippen genommen.
Ja, natürlich, hätte ich auch wahrscheinlich genommen. Also, ja,
Ja, ich glaube, ich hatte zu wenig gegessen an dem Tag, deswegen war ich so, okay, nee, das wird mein Magen nicht gut bekommen. Yeah. Ich nehme einfach Kräuterzigaretten und ich musste 8 Stück oder so davon rauchen.
Aber Kräuterzigaretten, die habe ich auch da für meine Filmproduktion. Und das kratzt auch voll, oder? Mm. Also nach 8 Stück, glaube ich. Mm.
Ja, ja. Das war auch lustig.
Ich weiß noch, ein Kumpel von uns hat es mal auf so einer Party gesagt, ja, ich wollte mir jetzt das Rauchen abgewöhnen, haben mir diese Filmzigaretten halt gekauft, halt diese Kräuteretten und das dann so gezeigt und so, oh ja, aber eigentlich nice.
Hast du nicht auch mal Lavendel oder Salbei mal geraucht?
Salbei hatte ich.
Ich habe Kamille habe ich geraucht. Crazy. Also ich habe irgendwie, für ein Foto wollte ich so tun, als würde ich einen Joint rauchen, aber in meinem Zimmer und ich wollte nicht, dass, also ich hätte auch einfach einen Joint rauchen können. Ich wollte nicht, dass es so riecht und habe dann halt Kamille in so ein Paper eingewickelt und es sah richtig gut aus. Es hat richtig gut gebrannt und mein Zimmer hat richtig gut danach gerochen.
Wow.
Hast du deine Mutter
das ist ja auch gesagt? Grün, oder? Das ist ja diese Ach so. Kräuter
sind ja,
ja
genau.
auch
Stimmt.
grün.
Stimmt, ja, genau.
Das war noch während der Prohibition, ne?
Ja, genau, die sogenannte Prohibition, also bevor es legal war. Ja. Genau, aber hätte eh niemanden gejuckt. Ja. Naja. Was wollte ich fragen? Achso, warst du denn vorher auch schon filmmäßig tätig, bevor du nach Istanbul bist?
Nee.
Einfach, aber du hattest Interesse dran, da
ich
quasi
anzusteigen? Ich hatte Interesse, ich hatte so eine Down-Phase, weil ich mit der Schule aufgehört habe, kurz vor den Abi-Prüfungen.
Mhm. Oh, okay.
Und ich habe da gemerkt, dass ich da nicht gut aufgehoben bin, weil ich zu kreativ bin.
Ah,
damn,
okay.
Ich habe auch sogar im Theater gemerkt, dass ich da nicht wertgeschätzt werde.
Oh, uh-huh.
Und ich hatte das Gefühl, das war so ein Impuls. Ich bin auch sehr impulsiv und meinte, wenn ich jetzt aufhöre, dann wird was Gutes kommen. Und dann habe ich aufgehört, an dem Tag noch. Habe meine Papiere abgeholt und bin abgegangen, ab in die Türkei und erstmal zu meiner Mama nach Izmir und habe dort irgendwie wild rumgesucht und was ich machen kann, was interessiert mich überhaupt. Und da kam erst die Frage, was will ich machen und wer möchte ich sein? Und genau.
Also wie aus so einem Jugendroman, ne?
Ja, ja, so richtig.
Du lebst den Traum. Ey, aber
mega inspirierend.
Voll.
Ja.
Also, und dann hast du dir nach der Produktion hast du dir gedacht, okay, ich möchte jetzt trotzdem nochmal studieren und also um noch weiter Film zu machen. Also du studierst ja auch also im Soziologie im Nebenfach, hast du ja gesagt.
Soziologie
ne?
im Hauptfach, Ach, im Philosophie Hauptfach, im Nebenfach, genau. Aus Inspirationsgründen.
Mhm.
Weil für mich war es irgendwie nicht wichtig zu lernen, wie man eine Kamera hält und wie man richtig Regie führt, sondern ich wollte einfach machen, aber auch einen Grund haben, um zu schreiben, weil ich liebe es zu schreiben und ich möchte Geschichten erzählen und dann kam irgendwie Soziologie zustande durch Istanbul, weil das ist auch ein anderes Thema. Irgendwie war ich da inspiriert. Und genau.
Aber ich finde das voll cool, weil, das hört sich schon an, als hättest du halt abgewogen schon, okay, möchte ich eine Filmuni oder nicht? Und dass ich wohl sehr schnell gegen die Filmuni entschieden.
Genau,
ne?
Genau.
Kann ich gut verstehen. Willst du noch mal kurz, willst du trotzdem nochmal erklären, warum eine Filmuni eher nicht was für dich war? Also geht es um dieses Format oder meinst du wirklich dieses, okay, ich lerne halt nur die Technik und nicht.
Genau.
Ah, okay.
Also es geht mir wirklich darum, ich lerne da eine gewisse Anzahl von Dingen, die mir was bringen wird, auf jeden Fall. Und vor allem wahrscheinlich auch die Kontakte.
Hm. Ja,
aber mir war es wichtiger, Geschichten zu erzählen.
Mhm.
Und mir war es wichtiger zu wissen, was will ich vor der Kamera sehen und nicht, wie will ich es filmen.
Ja.
Und deswegen habe ich mich dagegen entschlossen. Auch relativ schnell eigentlich.
Mhm. Weil das finde ich halt super spannend, weil genau dieses ich sehe manchmal Filme von Leuten, die an der Filmuni waren, also nicht oft, aber ich habe mal schon welche davon gesehen, war dann so, ich finde die nicht schlecht, aber es fehlt so ein bisschen so dieser eigene Gedanke da drin.
Genau.
Also die Technik ist okay.
Ja.
Also ich möchte jetzt Filmunis nicht generell abwerten.
Nee, auf
aber,
keinen Fall.
Aber deswegen war es für mich auch, deswegen habe ich auch nicht den Drang, an der Filmuni zu gehen. Und ich habe auch halt schon viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, du kriegst halt da nicht mal den Zugang zur Technik, sondern halt nur ein paar Professoren, die sagen, schau dich den Film an, mach das.
Ja, so. Ja.
Und das wäre für mich der Albtraum, wenn du dafür auch noch zahlst, also du musst ja noch Studiengebühren zahlen.
Ja, absolut.
Und dann noch
jede
halt,
Menge.
Ja, ja. Es sind ja vor allem auch Privatunis, die Film als Filmunis, also von daher kann ich deinen Schritt sehr gut nachvollziehen.
Genau. Das war nicht so supported von Freunden und Familie.
Echt?
Sie waren so total, wow, so, wieso?
Hm.
Und Aber ich bin da trotzdem durch.
Also fühlt sich auch aufgehoben bislang?
Ich fühle mich mega aufgehoben. Ich habe auch tatsächlich so ein Ziel, so eine Challenge für mich. Mhm. Jede Hausarbeit ist so ausgesucht, dass ich ein Projekt daraus machen möchte.
Ah, okay.
Krass.
Ja. Also gerade ist es meine erste Hausarbeit, die Romantisierung von Armut durch wohlhabenden Gruppen. Mhm. Und genau, und mal sehen, was ich da lerne und was ich daraus mache.
Ja, voll cool.
An der bist du jetzt auch gerade am Schreiben, oder?
Ja, da bin ich gerade am Schreiben. Ja. Also nicht am Skript, sondern an der Hausarbeit, und dann folgt das Skript wahrscheinlich.
Das ist ein sehr cleveres Konzept, um dann quasi auch dein, so wie du es dir vornimmst, Soziologie und Philosophie als Inspiration zu nutzen, dass es dann quasi auch in die Tat dann umgesetzt werden kann. Also merkst du auch, dass das eine richtige Wahl war, irgendwie Soziologie und Philosophie? Funktioniert das so für deinen Kopf?
Auf jeden Fall. Ich hatte irgendwie Angst, dass ich meine Kreativität dadurch ein bisschen vernachlässigen werde. Mhm. Aber das ist genau das Gegenteil, ist passiert. Ich war so drin, weil ich etwas im Kontrast hatte.
Ah, ja.
Das heißt, ich wollte unbedingt mehr machen. Ich möchte immer noch unbedingt mehr machen. Ich glaube, hätte ich was mit Kunst studiert, das hätte mich nicht so richtig gefördert, habe ich das Gefühl. Ja.
Also hast du das Gefühl, dass dir das halt, dass das halt der Ausgleich ist quasi dazu?
Genau, das brauche ich.
Ja,
also
ja.
Ich kenne mich da viel zu gut, ich brauche einen Ausgleich, und damit ich auch so ein bisschen gechallenged werde.
Ja, ich finde dadurch, also Soziologie und gibt vor allem halt so diese Substanz, finde ich, die kann man in vielen Filmen, sieht man halt, okay, der macht halt Spaß und so, aber ist nicht viel drin. Und das finde ich halt immer richtig geil, wenn ich einen Film sehe und denke, ich könnte den Film nochmal sehen und eine ganz andere Experience dabei.
Auf jeden Fall.
Ja, deswegen... Mach weiter.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
Was würdest du sagen, in welchem Genre fühlst du dich am wohlsten? Oder, also natürlich soll man das nie fragen, man denkt ja nicht in Genres als Filmmacherin wahrscheinlich, aber gibt es da schon eine Art, wo du sagst, keine Ahnung, ich fühle mich vor allem im realistischen Bereich wohl, oder schreibst du auch gerne was im Fantasy-Bereich? Oder?
Ich glaube, ich bin da, ich arbeite sehr im Drama-Bereich. Mhm. Und ich arbeite sehr, also bei mir ist es entweder sehr minimalistisch oder sehr maximalistisch. Mhm. Irgendwie gibt es da bei mir nichts in der Mitte. Also auch an Konversationen und Dialoge. Ich habe ganz wenig Dialog. Oder ganz viel Dialog. Oder also sehr viele abstrakte Elemente. In etwas sehr Minimalistischem.
Okay.
Ja. Bei mir kommen auch erst die Bilder und dann der Text.
Ah ja.
Also malst du das dann zuerst auf? Machst du erst das Storyboard quasi? Oder?
Ich mach die Augen zu.
Schön gesagt.
Ja. Also hast du bislang auch schon Geschichten geschrieben oder hast du schon Sachen geschrieben, wo du weißt, okay, ich kann das jetzt noch nicht verfilmen, aber irgendwann vielleicht
auf mal. Jeden Fall, da gibt es welche. Ich kann das wegen dem Budget auch alleine nicht. Und ja, also da sind ganz, ganz viele Dinge, die noch nicht wirklich gemacht werden können, aber bald, hoffentlich.
Und du bist ja auch in dem, Erik, wolltest du etwas sagen?
Nee.
Also du bist ja auch, ich hab dich ja quasi hierher geholt zu der Folge durch eine Filmgruppe, ne? Wie hast du das, den Kontakt dazu hergestellt?
Ich habe da einen guten Freund, und der hat mich da reingeholt, als er meinte, hey, guck mal, da gibt es coole Leute, und da kannst du vielleicht was finden, wenn du Fragen hast oder Leute brauchst. Und es war mega cool. Also es war auch für mich so, wie als würde sich eine Tür für mich öffnen. Mhm. Weil irgendwie fühlt es sich, wenn man nicht in der Creative Bubble ist, fühlt es sich so an, wie es ist unmöglich, Menschen zu finden, die gleich ticken oder ähnlich ticken.
Ja. Kann ich verstehen. Ich hatte auch jemanden kennengelernt, der in dieser Gruppe ist, über ein Praktikum.
Ja,
und dann war ich so, okay, was, es gibt Leute wie mich, was?
Ja, also, ja, genau so.
Und dann hat er mich auch da hinzugefügt.
Und es sind ja auch relativ viele drin.
Ja, es sind, weiß nicht, 200 Leute oder so.
Mehr,
oder
mehr? Glaub ich.
Ja. Ich fand es auch so lustig, ich habe da reingefragt, ey, wer hat Lust auf ein Interview? Und so direkt, ich war so, okay, ich lösche die Nachricht sofort.
Ja, ich habe es gesehen, du hast auch direkt die Nachricht gelöscht.
Ja, aber ja. Hast du darüber halt auch für dein bisheriges Projekt, an dem du gearbeitet hattest, auch da die Leute kennengelernt?
Das ist auch eine interessante Story. Also ich habe das Projekt mit dem Projekt 17 angefangen, genau vor einem Jahr, glaube ich. Mhm. Nee, ist schon länger her. Mhm. Und ich habe das Skript innerhalb von 3 Tagen geschrieben. Mhm. Und das war Es war halt dunkel in meinem Zimmer. Ich bin 3 Tage nicht rausgekommen. So. Und dann, was war dann? Genau. Und es war gar nicht so, dass ich erstmal überlegt habe, wie viele Leute brauche ich und was brauche ich. Und dann, dass ich jeden gesammelt habe und erst dann mit der Produktion angefangen habe. Sondern ich habe gesagt, ich möchte direkt anfangen. Wen brauche ich? Okay, eine Hauptdarstellerin. Ich habe von Bumble for Friends. Ich habe legit einen Bumble for Friends Account eröffnet, um Menschen kennenzulernen. Mm. Und in meinem Bio stand so, ja, ich möchte das und das machen. Mm-hmm. Und ich brauche eine Darstellerin dafür. Und da hat sich eine gemeldet. Und genau, und so hat das Ganze angefangen. Und da kamen halt immer mehr Leute dazu. Je mehr wir gebraucht haben, desto mehr haben wir gefunden. Mm. Und ja, dadurch hat sich so eine ganz kleine Gruppe ergeben. Leider kein, der hinter der Kamera ist. Aber besser für mich, weil jetzt habe ich die Erfahrung, jetzt habe ich, genau.
Ja, möchtest du noch mehr über den Prozess sprechen? Wie bist du dazu gekommen oder worum ging es oder worum geht es in dem Projekt?
Ich wurde total inspiriert durch meine Istanbul-Reise. Es war ein sehr simple Plot. Es geht so um die 17, also Alter 17, was da so für Höhen und Tiefen sind. Aber vor allem um das Menschwerden von einem Kind, Jugendlich zu, okay, jetzt werde ich zu einer Person, die ich selbst gar nicht mal so richtig leiden kann.
Oh, damn.
Und die andere wahrscheinlich auch überhaupt nicht leiden können. Mhm. Und wie komme ich da wieder raus und wie lerne ich es, ein guter Mensch zu sein? Mhm. Und gibt es das überhaupt? Mhm. Also so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Drama war das. Mhm. So sehr unangenehme Bilder auch, mit sehr angenehmen Bildern Kontrast. Und sehr still, mega still. Und es ging so, ich glaube, es war gedacht, dass es so ein 15-minütiger Film wird. Mhm. Genau. Und ja, und dann habe ich angefangen eigentlich. Und dann habe ich die Hauptdarstellerin gefunden und dann ging es weiter. Habe die anderen Darsteller gefunden. Ja, und dann ist es in Brüche gegangen.
Also wir müssen es auch nicht vertiefen, wenn du nicht möchtest.
Nee, alles gut. Also ich finde, das ist auch relativ wichtig, dass man darüber spricht, egal wie sehr man, ich finde, die wichtigste Sache ist, holt Unterschriften zur Veröffentlichung. Und also bitte, bitte mach das einfach. Es war mein Fehler, weil ich hatte ein sehr tiefes Vertrauen und ich war sehr, ja, diese Person wird mich irgendwie nicht hängen lassen. Mhm. Und wenn, dann hätte sie es doch wahrscheinlich bis jetzt gemacht. Das wäre aber nein, bitte nicht. Also egal, wie sehr ihr denkt, dass ihr Leuten vertrauen könnt, einfach nicht.
Okay,
dann machen wir Verträge.
Vor allem bei Indie-Projekten finde ich das wichtig, weil du arbeitest mit Menschen, die noch nicht wirklich in dieser Branche gearbeitet haben, unprofessionell sein können, muss jetzt nicht sein, aber können. Mhm. Und dann können auch echt blöde Sachen passieren und darunter leide ich dann am Ende und meine anderen Darsteller, für die ich die Verantwortung übernehme.
Ja.
Und das war sehr unangenehm für mich. Das war wie ein Verlust, aber ich glaube besser so.
Okay.
Ja, weil jetzt habe ich mehr Zeit und Space für andere Projekte.
Also ist das Projekt jetzt tot sozusagen?
Es ist jetzt tot, genau. Mhm. Es wurde einfach so hängen gelassen.
Aber du hast das Skript ja noch.
Ich habe das Skript noch, aber ich glaube, ich mache nichts aus dem Skript.
Kannst du es dann verkaufen?
Ich kann es verkaufen.
Nee, aber ja, das gehört leider zur Realität dazu. Wir hatten auch eine Freundin von uns, die hat auch mal ein Praktikum bei einer Filmproduktion gemacht in Deutschland hier. Und es war ein Film mit Udo Schenk. Das ist, kennst du den? Mm-mm. Das ist, also ich kenne ihn vor allem als die deutsche Stimme von Lord Voldemort.
Okay.
Also der ist auch also ziemlich cool, also so richtig also Ausstrahlung, der Typ.
Okay, crazy.
Und der Film wurde auch nie veröffentlicht. Der wurde gedreht, alles. Und dann, weiß nicht, in der Postproduktion müssen dann die Gelder ausgegangen sein. Es gibt auch einen Trailer zu dem Film.
Ach, krass.
Oh, damn.
Ja. Okay. Und deswegen, das passiert halt leider sehr, sehr oft. Und
ja,
vor allem, wenn man dann nochmal schaut, also das sind jetzt auch deutsche Produktionen, die sind ja im Vergleich zu internationalen, vor allem Hollywood-Produktionen, sind ja noch recht, recht klein vom Budget her. Selbst bei riesigen Produktionen hat man ja vor 2 Jahren oder sowas hat der Warner Brothers irgendwie 2, 3 Filme abgeschrieben, die ja nie veröffentlicht wurden. Die wurden abgedreht, es war dann sogar schon fertig in der Postproduktion.
Was?
Und,
und wieso passiert das?
Das ist alles aus steuerlichen Gründen. Ja. Weil die dadurch, dass sie das irgendwie von der Steuer absetzen können oder so, sparen sie mehr ein, als sie sich durch das Boxoffice quasi an Gewinn erhoffen würden.
Okay.
Und das ist so respektlos. Also einfach wirklich nur ein Film als Produkt, was man dann quasi aus Gewinn einfach wegkicken kann.
Oh, das ist heftig.
Ja, und
da steckt so viel Arbeit drin.
Genau, die Regieleute und so, die trauern da auch sehr hinterher. Ich meine, die haben ihr Geld bekommen.
Ja,
von der
aber
Produktion.
Es geht ja gar nicht darum.
Genau, also denke ich auch, es war ein Batgirl, ne? Mhm. Also quasi aus dem Batman-Universum und ein Looney Tunes-Film.
Ach, krass.
Ein Cartoon oder ein Animationsreal-Mischfilm.
Okay.
Und ich habe mich da so drauf gefreut auf diesen Film, wo da ging es um Wile E. Coyote und den Roadrunner, die dann quasi ganz wichtig waren. Und ja, viele wünschen sich immer noch da wenigstens irgendwie, weiß nicht, dass irgendwer den irgendwo mal hochlädt.
Ja.
So in so einem Google Drive oder so. Mann. Aber das finde ich auch echt grausam, sowas.
Das ist echt grausam.
Ja. Ja. Und das ist ja dann quasi dieser Corporate, dieser Kapitalismus. Mhm. Part noch, der dahinter kommt, aber gerade bei so Indie-Produktionen sind es halt, dann eine Person sozusagen, an der es dann quasi komplett auseinanderbricht und so kleine Sachen. Wir hatten auch mal, wir haben alles, was wir bis jetzt gemacht haben, fast No-Budget gemacht, also so ein paar Requisiten oder sowas und wir hatten einen Drehtag auf einer an der Bahnstation, wo wir extra eine Drehgenehmigung von der Deutschen Bahn eingeholt haben. S-Bahn-Station. Die war aber auch kostenfrei und so. Und also nur, um da rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Aber es war halt für dieses bestimmte Datum. Mhm. Und unser Hauptdarsteller kam aus unserer Heimat und hat gesagt, er hat sich einen Flixbus gebucht und war dann auf dem Weg zu uns. Und dann hat der Flixbus Verspätung oder der erste ist ausgefallen.
Der erste ist ausgefallen, also er musste umsteigen irgendwo in Braunschweig oder sowas. Und dann ist der erste aber ausgefallen und der zweite nicht.
Yeah.
Und Flixbus oder Flixtrain, die sagen halt, nee, ist nicht unser Problem.
Ja, natürlich.
Und starten auch nichts oder so.
Ja.
Und deswegen haben wir dann an dem Tag selber halt noch irgendwie für, weiß nicht, 90 Euro oder so.
Ich glaube, du hast sogar dreistellig bezahlt, 120
oder
so.
Ja, über 100
für so ein
Euro.
Bahnticket dann.
Ja.
Weil er hatte halt gesagt, ich würde sagen, wir machen das einfach an einem anderen Wochenende oder so. Und wir meinten so, ey, wir haben uns alle freigenommen, wir müssen das jetzt am Wochenende machen.
Wir haben kein anderes Wochenende Zeit.
Genau, und deswegen hat Felix da quasi einfach rausgehauen. Genau, ja. Ich meine, das kennst du dann ja auch, ne, dass man halt allen sagt, Leute, jetzt hier dieses Wochenende, es geht um 10 los, um 6 sind wir durch oder so.
Ja.
Und dann, schlimm sowas.
Das ist wirklich schlimm.
Ja.
Aber gut, dass man da nicht so viel rein investiert hat. Also ich habe da schon ein bisschen rein investiert, leider finanziell. Aha.
Willst du uns, also du musst keinen Budgetplan machen, aber...
Ich überlege jetzt mal ganz kurz. Also ich habe mir eine eigene Kamera gekauft, weil ich hatte keine.
Ah ja, okay.
Aber das ist ja nicht nur für dieses Projekt, sondern habe mir die Kamera gekauft. Das ist so eine Sony-Videokamera. Und dann habe ich, also für die Drehtage, das sind ja auch Locations gewesen, und ich bin extra nach Berlin gefahren für einen Tänzer, weil es gab auch einen Tänzer tatsächlich. Ja,
heftig.
Scheiße. Und ich bin extra nach Berlin gefahren, musste die Location buchen, da wo dieses Studio eben ist. Mhm. Also es ist schon ganz viel und das habe ich ja ganz alleine finanziert auch. Und das tut schon ein bisschen weh.
Auf jeden Fall. Aber das Equipment hast du jetzt ja noch. Zumindest.
Was für eine Kamera ist das?
Das ist so eine, das ist glaube ich wie so eine Vlogging-Kamera.
Ach so.
Die ZV-E10.
Mhm, okay.
Genau. Mhm. Die habe ich. Aber die ist sehr simpel. Mhm. Also die ist gar nicht kompliziert und mega gut für mich, weil man kann da auch ganz viele Linsen wechseln und habe da gar keine Probleme. Ach so, eine Linse habe ich dann auch noch.
Ja, okay. Auch sehr teuer. Ne?
Ja. Aber wie groß ist die, wenn du sagst, die ist so recht klein oder?
Von der Größe meinst du? Die ist so. Genau. Und da war eine Linse mit dabei und dann musste ich auch eine Linse mieten, zum Glück. Ich habe die nicht gekauft, ich habe die gemietet. Ich habe die nur einmal gebraucht für Abenddrehs.
Ja, Equipment mieten kann man auch oft machen, ist halt leider auch nicht so günstig.
Mm-mm.
Also wir hatten das mal auch für einen Auftrag, wir hatten videografisch gearbeitet und haben wir da gezahlt für so eine, nicht Steadicam.
Gimbal haben wir gekauft, also quasi ein motorisiertes Steadicam.
Ja.
Die hat für den einen Monat 30 Euro gekostet, glaube ich. Und das ist noch deutlich günstiger.
Ja, ich habe 70 gezahlt.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist
für einen Monat.
Ja, und ich glaube, der Gimbal hat einen Kaufpreis, der ähnlich zu so einem Objektiv ist, glaube ich. Also so 300 50 bis 500 Euro okay. oder so. Und deswegen, also wir sind da eigentlich sehr günstig weggekommen. So ja. Technikverleih ist schon recht teuer teilweise, also für das, was man davon bekommt. Mhm. Mich interessiert gerade noch, weil du meinst, du hast auch, du hast bei dieser Suche nach Leuten auch nach einer Kameraperson, oder du hast keine Kameraperson gefunden, hast du nach einer gesucht?
Ich habe nicht nach einer gesucht, mhm. weil ich gesagt habe, so, jetzt schmeiße ich mich ins kalte Wasser okay. und ich werde mich mit allem beschäftigen. Mhm. Im Endeffekt, wenn man nur Regie macht, dann musst du trotzdem wissen, hm. wer was macht,
ja.
damit du denen eine richtige Anleitung geben kannst. Hm. Und das war für mich total wichtig. Ich musste wissen, Make-up, Licht, Sound, Kamera, Location suchen, einplanen, tun, Regie natürlich. Hm. Also quasi alles. Und deswegen habe ich nicht gesucht, aber ich habe Richtung Ende habe ich einfach einen Allesassistenten gesucht. Mm, jemand, okay. der mir einfach hilft und dabei ist. Und da war auch einer, den habe ich in der Uni kennengelernt, in der Vorlesung. Und ich meinte, du, du. Und der war auch bei den letzten zwei Dreharbeiten dabei. Das waren auch tatsächlich die letzten. Also wir hätten nur zwei Szenen gebraucht, um das Projekt zu beenden.
Ah,
okay. Zwei, drei Szenen, glaube ich. Genau. Und der war dann dabei und das hat mir geholfen.
Okay. Auf jeden Fall. Denkst du denn, wenn du dann noch weitere Projekte machst, dass es dir dann lieber ist, eine Kameraperson zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich bin keine Kameraperson, ich bin nicht gut darin. Da gibt es Menschen, die total gut sind. Mhm. Ich finde, ich habe eine gute Arbeit geleistet, weil ich total kreativ bin. Genau, ich bin einfach nicht total gut darin. Also jetzt nicht besser als andere. Deswegen würde ich mir da jemanden suchen.
Ja.
Auch für Licht. Auch für Sound.
Ja, ja.
Ist hier gerade eine Stellenausschreibung. Ne?
Ja.
Ja, das war, also wir hatten auch nie das Problem, irgendwie DarstellerInnen zu finden, weil gerade halt Schauspielstudierende und sowas, die lecken sich ja immer die Finger, dass sie, sag mal das so, den jucken die Finger.
Ja. Kannst du das reinstarten, du kannst das Sprichwort etablieren.
Dass sie halt irgendwo spielen dürfen. Und,
absolut.
Aber so Licht und Sound, das ist Gold wert, wenn man da jemanden hat, der sich damit auskennt. Und ja. nach Kamera haben wir auch immer gesucht, vor allem haben wir uns letztens auch erst eine neue Kamera gekauft, aber wir haben dann eigentlich auch immer nach Leuten gesucht, die eine Kamera haben und sich damit auskennen und irgendwie gute Bilder machen und nur darauf warten, bei einem Projekt irgendwie mitzumachen.
Ja.
Hat sich aber auch, das
gibt's einfach nicht. Nee.
Also, ja,
schwierig. Also man hat eine Crew schon.
Ja, genau.
Oder man hat gar nichts und man muss echt lange suchen.
Ja.
Vor allem, wenn man halt so eine recht kleine Crew ist oder halt, wie du jetzt zum Beispiel auch alleine alles hinter der Kamera machst, dann muss man sich halt auch irgendwie, also so war es bei uns zumindest, wenn wir halt im kleinen Team sind, da muss man sich irgendwie Prioritäten setzen. Okay, wir stecken vor allem Zeit in das Skript zum Beispiel und sowas und vielleicht ein ganz bisschen Storyboard oder sowas, aber okay, wir werden jetzt nicht den Hintergrund anpassen bei einem Bahnhof oder sowas.
Ja.
Genau, deswegen, das ist halt auch so ein Ding, das, das finde ich ja so krass, dass in amerikanischen Produktionen, da wird ja alles, also in der großen amerikanischen Produktion wird ja alles irgendwie geschaut, okay, da darf das kleine Fitzelchen darf nicht anders sein, das stelle ich mir genauso vor, wie es sein muss.
So mache ich es.
Ja, das ist auch vollkommen richtig, so sollten alle Produktionen machen können. Und deswegen stelle ich mir manchmal bei deutschen Produktionen vor, okay, da steckt jetzt aus Budgetgründen kann man da jetzt nicht, keine Ahnung, U-Bahn in Berlin anpassen oder sowas.
Ach so, ja, nee, das geht auch gar nicht.
Ja,
ja.
Nee. Aber ich finde es trotzdem mal schön, noch zu sehen, ich habe ich war letztes Jahr, also wir waren beide auf der Berlinale letztes Jahr.
Ach cool.
Und da lief ja der Film Ellbogen.
Mhm.
Und da waren auch die Regisseurin da, die Kamerafrau und so weiter. Und da finde ich richtig toll, da haben die auch nochmal erklärt, was steckt da so alles hinter.
Mhm.
Und ich finde vor allem bei Kamera ist halt so das Ding, da habe ich mir davor noch nie so richtig Gedanken gemacht, okay, wie möchte die Kamera das machen? Ich dachte so instinktiv, okay, ich möchte das Bild haben. Und die haben dann nochmal erklärt, also die Regisseurin Asla Özarslan hat ja auch erzählt, dass sie mit der Kamerafrau das so abgestimmt hat, dass die Kamera eigentlich immer die Protagonisten so immer im Bild haben möchte. Also fast in jeder Einstellung sieht man sie dann deswegen auch fast so zentral und so. Und das fand ich so, oh krass, ist mir unterbewusst vielleicht ein bisschen aufgefallen, aber sowas. Deswegen Kameraarbeit. Underrated.
Ja, absolut, absolut.
Weil viele halt vor allem an diese großen, also wenn man so an so, weiß nicht, Filmbro-Filme denkt oder sowas, die großen Einstellungen mit einer riesigen Szenerie und sowas. Aber auch in kleinen Produktionen ist das möglich.
Auf jeden Fall. Klar. Auf jeden Fall. Das ist mega wichtig. Ich weiß nicht, wie gesund das ist, ich habe mich in zwei Rollen immer gesehen. Also ich habe da mit mir kommuniziert als in der Regie Und als DOP war das dann so, dass ich da mit mir kommuniziert habe, ich will jetzt das und wie kriege ich das hin. Mhm. Und ja, voll interessant, ja.
Ja, aber voll spannend, das so aufzulösen quasi, sozusagen. Das ist so zwei Positionen in dir auch sind, die da unterschiedliche Dinge machen wollen.
Genau.
Oder machen
aber challengen sie sich auch so manchmal? Oder
sie streiten sich
auch. Ja.
Aber ja.
Wer gewinnt meistens?
Ich. Also die Ware.
Ja. Und wie geht es jetzt weiter? Hast du schon was in der Pipeline sozusagen? Also meinst du, hast auch ganz viele Sachen noch geschrieben, viele Kurzfilme, dass du das irgendwie die ganze Zeit machst? Bist du schon bereit dazu, wieder das Pferd aufzusatteln und weiterzumachen?
Auf jeden Fall, ja. Also ich
glaube, entschlossen.
Ich warte darauf, dass ich meine Hausarbeit fertig habe, dass ich das auch parallel habe. Mhm. Und dann möchte ich wieder durchstarten, aber erst, wenn ich eine Gruppe habe. Mhm. Also wenn ich Menschen habe, die bereit sind, die meine Vision erkennen, die meine Vision sehen, das ist ganz wichtig. Weil ich arbeite mit Gefühlen, sehr vielen Emotionen. Ich arbeite, ich will ein Gefühl immer rüberbringen. Und ich finde, wenn man mein Skript liest, das ist so ein Feedback, was ich immer bekommen habe, man spürt das auch raus und ich brauche Menschen, die das tun. Und erst dann will ich mit der Produktion beginnen. Mhm. Aber ja, da sind ganz viele Dinge gerade in Making in meinem Zimmer.
Ich stelle gerade vor, dass du schon so ganzen Pläne so an deine Wand gehangen
hast. Ja.
Okay, das. Ja. Und so mit Zettel und Faden verbunden. Ja. Mich würde es auch interessieren, hast du irgendwelche Vorbilder, hast du irgendwelche Inspirationsquellen, wo du sagst, okay, ich habe Filme und ich sehe, dass ich mich sehr inspirieren lasse von den und den Leuten oder von den Werken von einzelnen Personen? Was sagst du?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt gewisse Versionen von mir, die verschiedene Dinge übernehmen.
So zwei Wölfe in dir.
Ja, es sind so mehrere einfach. Und ich nehme dann immer, was mir gefällt und es fällt mir auch direkt auf. Zum Beispiel finde ich, das Leise hat am besten, ich weiß nicht, ob ihr Close gesehen habt, 2022.
Der belgische Film. Habe ich nicht gesehen.
Ich auch
der
nicht,
ist leider. So schön und der ist so still und er gibt so viel mit, auch soziologisch finde ich. Also in jedem Aspekt gibt er so viel mit und es ist so wenig los, also eigentlich ganz wenig los, aber auch Call Me By Your Name zum Beispiel finde ich so inspirierend von der Kulisse, also das Leise, das Stille, das Tiefe, das Gefühl, was man bekommt, ich finde auch, da riecht man auch, was sie riechen, also das finde ich sehr inspirierend. La Haine finde ich sehr inspirierend, den Film. Mit Vincent Cassel, genau.
Den habe ich mal angefangen und dann wollte ich ihn weiterschauen. Am nächsten Tag war der aber nicht mehr auf Amazon Prime
verfügbar. Oh, scheiße.
Ich glaube, den kriegst du irgendwo auf Archive oder so. Ja. Irgendwo ist der, glaube ich, frei abrufbar. Oder in der Arte-Mediathek sogar.
Aber den fand ich auch sehr bedrückend. Also der,
bedrückend?
Da gibt es nicht eine einzige positive Emotion.
Ja.
Ich finde, der Film ist so, da passiert so viel bei mir. Und genau, also es gibt immer so mehrere Dinge, wo ich mir denke, cool, das ist so das, was in mir auch passiert. Mhm. Ja, so kann man sich das vorstellen.
Vor allem, wenn du sagst, okay, die Verbindung aus Soziologie und Gefühl, also emotionale Aufladung von Film, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich musste halt irgendwie sofort an Ghost in the Shell denken.
Habe ich nicht geguckt.
Große Empfehlung. Sehr große Empfehlung. Okay. Der lief jetzt vor kurzem auch zweimal sogar in den Arthouse-Kinos.
Zweimal?
Ja, die haben den letzte Woche Samstag nochmal gespielt.
Ach, was verpasst.
Ja, ich war auch nicht da.
Du warst eh nicht da.
Ich wollte ja eigentlich schreiben.
Wir müssen noch drüber sprechen, warum du nicht da warst.
Wieso?
Das machen wir in dem Film. Du warst doch in der Heimat, um einen Film zu gucken, über den wir in der letzten Folge gesprochen
haben. In der Heimat.
Ja. Aber ich habe den Film tatsächlich doch nicht gesehen, weil er da nicht lief.
Oh nein!
Nee.
Felix ist extra in die Heimat gefahren, um mit seiner Mutter zusammen Better Man, den Robbie Williams-Film zu gucken, weil beide große Robbie Williams-Fans sind.
Nee, meine Mutter ist großer Robbie Williams-Fan.
Also Felix ist riesen Robbie Williams.
Ja!
Genau, und jetzt konnten die den nicht gucken, das ist ja schade.
Naja. Der läuft ja echt richtig schlecht an den Kinokassen.
Ja.
Also kurzer Exkurs. Und deswegen läuft er nur noch einmal die Woche oder so ist in vielen Kinos.
Echt?
Und dann halt auch nur auf Deutsch.
Krass.
Und deswegen, lief leider nicht, aber dafür waren wir Bowling. Also
ja, okay, alright. Wie weit ist deine Heimat von hier, also eure Heimat?
Wolfsburg ist, glaube ich, so...
Genau 3 Stunden mit der MIC.
Ja, aber wie viel ist das in Kilometern?
Genau 3 Stunden, weiß ich nicht. Warte, ein ICE fährt durchschnittlich 180 km/h.
Ja, die Strecke jetzt und umziehen. Du musst um über Göttingen und Fulda.
Da sind wir wieder mit den Notizen und den Verbundenen, genau.
Ich glaube, das sind so ungefähr, vielleicht ist es so wie Stuttgart.
Ja, weiter auf jeden Fall.
Weiter als Stuttgart.
Ja, ja, doch, definitiv. Stimmt. Stuttgart sind 2 Stunden oder 2 Stunden 15, so ungefähr.
Ja, genau.
Ach, krass.
Aber,
ich glaube, das sind dann vielleicht so 400 Kilometer. Nee.
300, 400 würde ich schon sagen. Also wir haben ich habe Geografie, ich bin auch ganz schlecht.
Ich bin da voll schlecht.
Ich habe das wirklich sofort rausgeworfen in der Schule. Obwohl es eigentlich ganz cool gewesen sein sollte.
Also Ghost in the Shell, du wolltest über Ghost in the Shell reden. Ich habe gerade die ganze Zeit... Ich nehme auch nochmal eine. Dankeschön. Ich sag gerade die ganze Zeit, ich hab uns gerade so weit weggekickt. Einfach. Du warst bei Ghost in the Shell.
Achso, nee, ich wollte nur, mir ist irgendwie Ghost in the Shell eingefallen, weil ich den halt echt nochmal sehen wollte. Weil der Film das halt richtig gut schafft, finde ich halt, dich in so eine Welt reinzubringen, wo du die ganze Zeit fragst, was geht hier eigentlich ab? Ja. Und dann verstehst du die Handlung auch nicht so richtig. Mhm. Aber irgendwie ist es geil.
Ja.
Und dann auf einmal, das Ende ist ja auch richtig krass, weil dann halt irgendwie auch was passiert und die Figur selbst es auch nicht versteht, was da abgeht. Mhm. Und da kann man stundenlang über diesen Film sprechen. Und das, finde ich, so sind halt Filme, die ich liebe, weil du die halt wirklich immer jedes Mal neu schauen kannst.
Ja.
Und jedes Mal hast du eine neue Perspektive
darauf.
Absolut.
Es sind so Filme, die das einfach schaffen auch.
Genau. Deswegen dachte ich gerade so, hey, hast du Ghost in the Shell gesehen?
Nee, habe ich nicht, aber mache ich heute.
Ja?
Mache ich heute. Mache ich sofort.
Bist du jemand, wenn man dir was empfiehlt, dass du das so...
Ich mache das auch.
Echt wirklich?
Ich mache das auch, ja.
Ich hab letztens so einen alten Tweet von mir wiedergefunden, weil ich gerade dabei bin, meine Galerie auszusortieren. Und da steht so, ey, wenn man sich einfach mal eine Woche nehmen würde und jeden Tag einen Film gucken würde, den ich den empfehle, man hätte die beste Scheißwoche seines Lebens.
Ja, wirklich, das wird. Wirklich.
Ich denke mir so, okay, das ist ein bisschen selbstverliebt von mir.
Ein bisschen, ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass ich ein gutes Gespür dafür habe, was Leuten gefällt.
Ja, ich Film. Auch, ich auch. Das finde ich richtig gut. Das ist eine gute Eigenschaft.
Ja, denke ich auch.
Ja.
Ich wurde angerufen, sorry.
Ich glaube, das gibt einem natürlich dann auch viel halt einen guten Film zu sehen, der einem eben auch empfohlen wurde. Mhm. Ja.
Was sind denn gute Filme? Was würdest du sagen?
Fragezeichen. Was sind gute Filme? Ich glaube, gute Filme.
Also du hast ja schon Luca Guadagnino gesagt, Calling by Your Name und so. Hast du sonst noch weitere große Sachen, die du magst?
Ich glaube, gute Filme für mich, ich sage das jetzt mal sehr allgemein, sind so Filme, mit denen man sich nicht direkt identifizieren kann, aber man aus irgendeinem Grund trotzdem...
Man fühlt sich verbunden.
Man fühlt sich einfach verbunden, man weiß nicht wieso, man versucht dieses Wieso zu finden.
Ja.
Wieso tötet mich dieser Film innerlich gerade so? Warum bin ich gerade so am Heulen? Und warum bin ich gerade so am Lachen? Also...
Ja.
So, das weckt was auf, aber man weiß nicht wieso, weil dieser Film etwas sehr Komplexes in dir rausholt. Mhm. Ich finde, das ist mega gut.
Da habe ich gleich so viel noch zu sagen, sobald es in die Film-News geht.
Ich habe auch gerade direkt einen Film noch im Kopf. Hast du von Yilmaz Güney Yol gesehen? Nee?
Voll scheiße, ich weiß.
Alles gut, also ich kann ihn wirklich sehr, sehr empfehlen. Das ist auch so ein Film, wo ich so war, der hat mich so reingezogen und auch so eine ganz krassen Art und Weise.
Guck ich heute.
Yol und Ghost in the Shell.
Double Feature.
Ja. Mache ich krass, okay, habe ich noch nicht. Das ist auch voll die Schande, finde ich.
Ach, also es gibt so viele Filme, die ich nicht gesehen habe. Also ich bin da jetzt auch nicht das Vorbild oder sowas, weil oft so gesagt wird, oh, hast du den Film gesehen und sowas.
Ich bin auch bei Klassikern manchmal raus.
Ja,
voll,
ja,
voll traurig.
Alles pre-1970 ist so Casablanca, vom Winde verweht und sowas. Ist so.
Aber davor, wir haben im Filmwissenschaftsstudium halt im ersten Semester mussten wir die ganzen ersten Filme schauen. Also diese von den Gebrüdern, wie heißen die nochmal?
Lumière. Und von Thomas Alva Edison. Electrocuting an Elephant.
Und dann noch ein paar Eisenstein-Sachen haben wir auch gesehen.
Ja, genau.
Ja. Crazy.
Oder Alice Guy Blaché natürlich auch.
Ja, ja, ja.
Eine Magierin, glaube ich auch, die aber dann halt auch die Filmkunst für sich entdeckt hat und sehr spannende Special-Effekte damals gemacht hat.
Jetzt sind wir nur noch am Angeben.
Naja, ich wollte nur, das wurde im Filmstudium besonders hervorgehoben, weil man ja häufig denkt, ja, Frauen machen ja gar keine Filme und deswegen redet man da nicht drüber. Nee, ist schon passiert, sollte man nur mehr drüber reden.
Ja, absolut. So. Absolut.
Deswegen wollte ich hier nur mal deine androzentristische Perspektive noch mal etwas entgegenstellen.
Dankeschön. Ich wollte eigentlich gerade noch Georges Méliès nennen, aber dann mache ich das doch nicht.
Ja, stimmt, den gab es auch noch, ja. Reise zum Mond und so.
Ja. Ja.
Apropos Frauen, die Filme machen, ich wollte noch fragen, du hattest ja gesagt, du schreibst ganz viel und ne, du hast noch so ganz viele Drehbücher irgendwie rumliegen. Gib uns einen Sneak Peek. Was kann man von dir erwarten? Worum geht's in den Büchern?
Jetzt sofort.
Oh Gott, sofort. es gibt ganz viel Unterschiedliches, aber vor allem glaube ich, so viel Komplexes als Person und nicht als Film. Ich glaube, meine Plots sind sehr simpel, aber meine Charaktere haben was sehr Menschliches. Und ich glaube, das ist wichtig, das Menschsein zu entdecken und nicht nur crazy plot Interstellar.
Vorhin bei Filmbro-Film war, ne?
Ja. Ja. Sondern wirklich, aha, okay, die Person ist nicht nur das, was ich sehe, sondern viel mehr. Und ich verstehe die Person nicht und ich hasse die Person, aber ich liebe die Person so ganz viel. Und ich glaube, das kann man von mir erwarten und als, weil es gibt ganz viel thematisch, wird ganz viel angesprochen bei mir.
Ja, da fällt mir noch ein Film ein, aber ich möchte jetzt die ganze Zeit nicht nur die ganze Zeit Film
Ja, doch, mach bitte.
Das ist gerade Martin Eden eingefallen.
Habe ich nicht
den?
Geguckt.
Das ist auch ein sehr abseitiger Film, würde ich sagen, aber italienischer Film, basiert auf einem Buch von einem bekannten Autor, dessen Namen ich vergessen habe. Ja, und der geht aber auch so in die Schiene, weil ich mag es auch voll, wenn Figuren auch so ein Konzept gleichzeitig sind. Wenn die eine persönliche Ebene haben, wenn man sagt, okay, das sind halt Menschen.
Ja.
Und wenn die gleichzeitig ein Konzept austragen und das im Kontrast zu anderen Figuren steht, die ein anderes Konzept haben. Und deswegen, das resoniert immer sehr mit mir, wenn man dann hat man wieder halt, kann man den Film, wie gesagt, wieder auf andere Art und Weisen wieder neu schauen. Und dann sieht man halt wieder einen ganz anderen Film.
Ja, absolut. Das ist crazy.
Der Roman ist von Jack London.
Ah, Jack London, genau. Ja.
Direkter Faktencheck hier.
Ja, das ist sehr praktisch. Danke.
Danke.
Ja, hast du, habe ich dich gerade unterbrochen? Wolltest du gerade noch was weiteres dazufügen?
Ich glaube, bei mir kann man einfach sehr viel Soziologisches erwarten, aber auch psychologisch und Weiterentwicklung. Genau, also ich glaube, dass er und Kritik, ganz viel Kritik.
Okay, ja.
Gesellschaftskritik, cool. Oder?
Ja, nee, Kritik.
Okay, generell.
Ich glaube, einfach Kritik. Man kann sehr viel reininterpretieren. Ich habe auch so ganz viele kleine Links überall. Also je öfter man den schaut, also je öfter ich auch meine eigenen Sachen schaue, desto mehr merke ich, crazy.
Voll geil.
Geil.
Wenn man da nochmal so drauf zurückblickt und auch dazu in der Lage ist, das inhaltlich irgendwie wahrzunehmen und nicht nur, hier fehlt ein Punkt oder weißt du?
Ja, genau.
Richtig krass.
Ja. Wollen wir noch ganz kurz über Interstellar sprechen, weil wir den haben letztens nochmal im Kino gesehen.
Wir haben ihn, unsere erste IMAX-Erfahrung.
Oh mein Gott, ich wollte auch, ja.
Ja, Frankfurt hat ja jetzt einen IMAX-Saal und Felix und ich hatten uns vorgenommen, wir wollen irgendwann mal in diesen IMAX-Saal, aber jetzt läuft gerade Kraven the Hunter und Mufasa the Lion King und eigentlich nur ein großer Haufen Scheiße, der da zu sehen ist in diesem Kino. Und dann haben wir gesehen, hier am Wochenende wird Interstellar nochmal gezeigt.
Genau.
Und
morgen.
Bitte?
Und auch morgen.
Morgen auch nochmal? Also,
gehst du auch nochmal rein, oder was?
Nee, ich bin da noch nicht reingegangen. Ich wollte euch fragen, wie war's?
Ja, die Karten haben 18 Euro gekostet.
Okay.
Das muss man,
muss man erwähnen.
Das würde ich erstmal davor stellen, weil es ist viel zu viel für eine Kinokarte und ich finde es auch zu viel für eine IMAX-Experience.
Absolut.
Ich bin kein großer Fan des Films gewesen. Vorher, ich habe ihn schon mal gesehen vor 6 Jahren oder so, auf einem Laptop, I don't know, ich habe ihn nicht verstanden, ich wusste nicht, was das soll und fand es alles irgendwie doof und fand ihn auch overrated. Und jetzt habe ich ihn im Kino gesehen, im IMAX. Ich muss sagen, IMAX, man denkt sich am Anfang, es ist halt einfach eine größere Leinwand und am Ende dachte ich mir auch, es ist halt einfach eine größere Leinwand,
yeah.
Das ist halt wirklich so krass. Das Soundsystem fand ich hervorzuheben, also das fand ich heftiger und es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie Kino sich als Kind angefühlt hat.
Aha.
Also halt so groß.
Stimmt, mal sehr klein.
Genau, ja. Das ist eine meiner Lieblings-Kino-Experiences ever gewesen, glaube ich. Also ich fand Interstellar richtig, richtig gut. Also habe ihm 5 Sterne gegeben nach dieser IMAX-Experience. Habe ihn richtig erfahren können irgendwie dadurch.
Ich finde, Interstellar ist auch eine Experience.
Ja,
Interstellar
absolut.
Ist nicht nur ein Film, es ist eine Experience.
Ja.
Und viele haten mich. Hate me if you want, aber ich finde, Interstellar ist echt ein sehr gelungener Film. Und ich finde, es ist echt ein guter Film.
Ja.
Man versteht ihn vielleicht nicht am Anfang und auch am Ende nicht. Aber beim zweiten Mal, da kickt's halt.
Absolut.
Da kickt's.
Ja, also ich finde auch, dass der Film so mega schwankt zwischen so extrem guten Momenten mhm. und dann halt auch manchmal so random Momenten, wo ich... Ja,
und so cheesy Momenten.
Ja. Weil, manchmal ist, also es gibt so ein paar Szenen, die sind so, okay, das ist einfach so ein Michael Bay-Film oder so.
Ja.
Wenn die einfach mal so diesen stereotypischen Dialog haben, wo dann einer einfach nur ein Wort sagt, mhm. von wegen der und dessen Theorie. Aber nur das nur so. Ja. Und am Anfang gibt es auch so eine ganz komische Szene, die ich irgendwie nicht... Also, ich habe das so ein bisschen, ich fand das auch so random, dass da drin war, dass diese Szene, wo Cooper dann in diesem Office ist von der Schule und dann sagen die, ja, wir haben übrigens die Mondlandung aus den Büchern rausgenommen.
Ja,
und
das
die,
war so random.
Ja, also, okay, will Christopher Nolan damit ein Statement machen, von wegen, hey. Und dann hat aber halt diese Szene, wo er sich halt diese, also diese bekannteste Szene eigentlich aus dem Film, wo er halt sich die Aufnahmen anschaut von seinen Kindern. Ja. Das ist natürlich so, boah, Emotionen.
Das ist halt so, das ist halt so mitreißend.
Ja, deswegen.
So toll gespielt von Matthew
McConaughey. Oh, es ist so gut. Es ist
wirklich richtig gut.
Ja.
Ich habe mir die Szene mehrmals angeschaut. Ich bin auch jemand, der zurückspult.
Ja, krass, okay.
Also ich lasse den nicht nur einwirken, ich bin dann auch, ich gucke auch so einen 2-Stunden-Film in 6 Stunden. Mhm. Pause.
Krass.
Pause. Ja. Pause. Nochmal. Mhm. Pause.
Heftig.
Ja.
Sehr interessant.
Ist ja echt gut. Mhm. Die Performance war ich.
Ja.
Ja.
Klasse.
Ja, aber sonst, was sagst du noch zum IMAX?
Ja, keine Ahnung, irgendwie am Anfang war der Film, also ich glaube, es ist bei Christopher Nolan öfter so, dass er halt, also bei seinen früheren Werken, so auch bei The Dark Knight und so, glaube ich, hat er halt so geswitcht manchmal zwischen IMAX und nicht IMAX.
Ja, ich hasse das.
Und das hat man halt auch am Anfang sehr gemerkt.
So schlimm, das ist so furchtbar. Es holt mich total raus. Das finde ich wirklich ekelhaft.
Ja. Genau, aber IMAX generell ist eine super Erfahrung, ist halt schon zu teuer.
Also 18 Euro für eine Karte finde ich auch echt zu viel für Kino. Also Kino sollte doch nicht so teuer sein.
Das kann man vielleicht einmal im Quartal machen
oder
so. Ja. Also es waren auch 18 Euro, weil wir sie online vorbestellt haben, keinen Studi-Discount deswegen bekommen haben und 50 Cent Servicegebühr oder so, aber 16 Euro wäre auch zu viel, finde ich.
Ja.
Genau.
Ja, aber ich glaube, die Erfahrung ist halt erstmal und außerdem wollten die, glaube ich, sowieso ein bisschen mehr Geld jetzt erstmal reinkriegen, weil das war wahrscheinlich auch ziemlich teuer, das umzubauen.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, wie lange dieser Saal gesperrt war, aber...
Wo ist er denn überhaupt? Ich weiß gar nicht.
Das Sinister Metropolis am Eschenheimer Tor und da ist das Saal 5, der ist oben.
Ach, okay, da wurde das reingebaut.
Ja, genau. Also die Leinwand wird halt vergrößert. Und links und rechts sind jetzt so krasse IMAX-Schilder, sodass man sofort weiß, wo man ist. Wenn man
okay.
Noch mehr Kino geht nicht.
Noch mehr Kino geht nicht. Ja.
Ja.
Crazy. Aber ja, ich würde es nochmal machen. Aber ich weiß nicht, ich glaube... Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, ein IMAX, das muss auch nochmal eine krasse Erfahrung sein.
Mhm. Ja, voll. Ich zum Beispiel, wenn dieser Saal für Dune schon da gewesen wäre.
Boah,
oder so.
Das wäre geil.
Habe ich nicht gesehen, tötet mich.
Es ist okay, ich bin kein großer Fan, aber was der visuell macht, ist...
Das ist crazy, habe ich gehört. Ja, ich habe auch viele Stellen gesehen, viele Szenen gesehen, das ist auch also heftig.
Ich bin tatsächlich riesiger Fan von den ersten beiden, also von den neuen Dune-Filmen, aber nicht aus den Gründen, wie die ganze Film-Bro-Bubble, die sagen, oh mein Gott, ja, Paul Schreed, das ist ein richtig geiler Typ. Darüber habe ich auch so gut wie, also ich glaube, in vier Folgen habe ich schon darüber gesprochen, über Dune, dass ich das mag, dass er das eigentlich das Gegenteil erzählt, dass er eigentlich halt diese Anti-Helden-Geschichte aufbaut und das mit so krassen Bildern. Also da wird einfach eine Infrarotkamera benutzt.
Ja.
Mhm. Und deswegen hat das halt einen ganz anderen Effekt. Und ich glaube, den im IMAX hätte ich auch geil gefunden.
Ja. Welchen Film würdet ihr gerne im Kino sehen?
Den wir schon mal gesehen haben?
Den ihr schon mal gesehen habt, aber welchen würdet ihr nochmal das erste Mal im Kino sehen?
Ja.
Also, dass wir ihn quasi, dass wir die Erinnerung an den Film löschen? Oder?
Ja.
Mhm. Oh, okay.
Ich habe einen, ich glaube, das ist meine Go-To-Antwort für diese Frage, Baby Driver von Edgar Wright aus 2018.
Okay.
Weil, als der Film im Kino rauskam, war ich 15und er ist FSK 16 gewesen. Und ich war ein großer Fan von dem Regisseur, mein Lieblingsregisseur. Und der fühlt sich sehr nach Kinofilm an. Also der macht auch viel mit seinem Sound und so. Und ist halt auch ein Actionfilm einfach. Und ich habe mich nicht getraut, an die Kinokasse zu gehen und zu sagen, einmal Baby Driver bitte. Weil ich sah damals schon aus wie Mitte 30 oder so.
Ja.
Mich hätte niemand nach meinem Ausweis gefragt. Aber ich habe mich nicht getraut und habe deswegen für immer quasi diese Experience liegen lassen.
Schade.
Ja. Das heißt, das ist für mich auf jeden Fall.
Okay.
Also ich glaube, wenn ich die Erinnerung löschen möchte an einen Film, dann würde ich, glaube ich, Arrival nehmen, weil den wollte ich auch im Kino sehen, habe ich dann aber nicht gemacht. Und ich habe den auch mit 15 gesehen und der Film hat mich richtig krass geprägt. Also da war ich so richtig, das war die krasseste Erfahrung, die ich jemals hatte, glaube ich, mit einem Film. Aber weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch Erik sofort geschrieben, du musst diesen Film sehen, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und so, und dann Erik den gesehen war so, ja, war gut.
Ja.
Aber Felix, was ist denn los mit dir? Vielleicht war ich auch einfach extrem müde, dass es nochmal extra gekickt hat.
Ja. Nein, aber, das ist aber, also bei Arrival habe ich das auch schon häufiger gehört von Leuten. Meine Freundin ist ja auch ein großer Fan von dem Film.
Ja.
Und auch wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es nicht falsch, so eine Experience mit irgendeinem Film zu haben. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das damals so formuliert habe. Tut mir leid an ein 14-Jähriges.
Alles gut. Also ich glaube, Arrival würde ich am liebsten nochmal sehen, wenn ich davor die Erinnerung löschen könnte, weil das hat mich wirklich so richtig, richtig so, das war so ein magischer Moment für mich. Wenn ich ihn heute nochmal schaue, denke ich manchmal so, okay, so dieses, also hast du den gesehen?
Nee.
Ah, okay, dann möchte ich nicht spoilern.
Guck ihn noch heute Abend
an. Ich gucke ihn noch heute Abend. Ich habe schon drei. Ja.
Genau, nee, dann werde ich nicht weiter darüber sprechen. Genau, den, aber so Filme, die ich sonst gerne noch mal im Kino sehen würde, wären auf jeden Fall halt die ersten drei Indiana Jones Filme. Alle fünf. Mhm.
Krass.
Aber da möchte ich die Erinnerung halt nicht löschen. Ich möchte die so noch mal sehen im Kino, glaube ich.
Ja.
Ich habe noch was. Wir müssen gleich weiter zu den News kommen und dann darfst du natürlich die Frage auch noch beantworten. Ja. Aber ich habe da letztens erst drüber nachgedacht, weil ich in meinem Tutorium Star Wars besprochen habe, Episode 5. Und wir hatten vor ein paar Monaten waren wir im Kino, im Oktober waren wir im Kino zum Back to the Future Triple Feature. Also haben alle drei Back to the Future Filme hintereinander gesehen. Das wäre sonst auch auf meiner Bucketlist gewesen, aber jetzt habe ich das schon hinter mir. Und die Original Star Wars Trilogie, Back to Back, 4-6.
Oh ja, das wäre schon.
Das wäre mega geil, weil ich habe von denen habe ich noch keinen einzigen Film im Kino gesehen und das würde ich auch richtig gerne mal machen.
Ja, das ist aber auch wahrscheinlich eine Experience wieder.
Absolut.
Mhm.
Von der ganzen Nacht. Ja. Und du?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es muss gar nicht sein, dass ich diesen Film sehr, sehr liebe, sondern dass ich diese Experience haben möchte. Mhm. Ich glaube, The Shining würde ich sehr gerne sehen.
Oh, okay. Im Kino. Sehr interessant.
Ich glaube, im Kino ist es nochmal eine ganz andere Experience. Ich finde, es gibt Filme, die man gerne auf der Couch schaut. Mhm. Es gibt Filme, die man gerne im Kino schaut. Und ich glaube, The Shining hätte ich echt sehr gerne im Kino gesehen.
Mhm.
Und Moulin Rouge.
Ja.
Ich glaube, das auch so ein Musical. Ich habe ja auch letztens La La Land gesehen im Kino.
Krass, geil.
Und das war halt anders.
Ja. Der lief nochmal im Kino jetzt?
Der lief jetzt im Kino. Best of Cinema war das letzten Monat, glaube ich.
Ah, okay.
Stimmt.
Genau, und das war anders. Einfach anders.
Glaube ich.
Ja.
Also ich weiß voll, was du meinst, wenn du sagst, ja, kannst du auf der Couch schauen. Am liebsten, ich mag es auch wirklich, Filme auf dem Laptop zu schauen.
Ich mag es auch
voll. Ich auch, in letzter Zeit genieße ich das auch sehr. Also halt gerade so 90-minütige Charakterdramen oder sowas, halt jetzt, was keinen Action hat oder sowas, also nicht unbedingt. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dass das schön und gut sein kann, definitiv.
Ja.
Okay.
Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Timing jetzt.
Ja, ich wollte noch, genau, wir können jetzt gleich gern in die Filmnews übergehen. Ich wollte aber noch mal fragen, ob du, bevor wir diesen Interview-Part sozusagen beenden und dann über die News in der Filmwelt reden, ob du irgendwas hast, wofür du Werbung machen kannst, ob man dir irgendwo folgen kann, ob du irgendwas den Leuten zeigen möchtest.
Ich glaube, up to date wären die Menschen auf Instagram.
Okay. Mhm.
Sola.sila.pe. Genau.
Jawohl. Sehr cool. Okay, dann.
Oder hast du auch einen Letterbox?
Nee.
Okay, ich auch nicht.
Wieso? Oder? Ich sage euch auch wieso.
Aha.
Ja.
Irgendwie ist das so für mich voll so ADHS-mäßig. Ich habe dann den Drang, alle Filme, die ich schon gesehen habe, reinzupacken.
Ja.
Und da habe ich keine Zeit dafür, dann habe ich Panik. Ich habe diesen Film schon gesehen, aber ich habe ihn noch nicht bewertet. Und das ist schlimm für mich.
Ja.
Das ist so ein Druck.
Aber das kenne ich. Also es war auch so, weil Erik hat sich das irgendwie 2016 oder so schon
das ist halt smart.
Und da hat er mir so erzählt, ich musste erstmal jeden Film, den er jemals gesehen hat, da reinmachen.
Kann
ich war so,
nicht.
Ja, okay, wenn ich das bald mache, dann muss ich es da wirklich bald mal machen.
Ja.
Und
jetzt
denke ich manchmal immer noch so, wenn ich mir jetzt Letterboxd hole, oh nein, so viel Jahre dazwischen.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass ich damals angefangen habe mit, ich glaube, 360 Filmen oder so, die ich halt da reingetan habe.
Ja.
Und
crazy,
das würde viel zu lang dauern.
Jetzt umfasst mein Letterboxd-Account 1414 Filme.
Oh Gott.
Oh, ich habe halt immer dann jeden gelockt, wie ich den dann halt gesehen habe.
Naja. Ja.
Und ich habe dieses Jahr 26 geguckt.
Wow.
Glückwunsch.
Schon krass. Ja, danke. Genau das wollte ich hören.
Sehr gut.
Ja. Alright. Kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, es gibt auch viele Sachen bei Letterboxd, auch irgendwie während eines Films sich zu überlegen, was für einen geilen One-Liner man jetzt schreiben kann darüber und so. Ist nicht so gut, aber genau. Ich fand es super geil als Tagebuch.
Ja, anyway. Das ist aber mega smart, wenn man 2016
gemacht hat. Genau. Habe ich damals schon entdeckt, bevor es cool war.
Ja.
Okay. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schleunigst in die Film-News.
Rekorde und Enttäuschung bei den Oscar-Nominierungen. Am 23. Januar wurden die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekannt gegeben. Hierbei ging Emilia Perez als Spitzenreiter mit 13 Nominierungen hervor und ist mit Filmen wie unter anderem Forrest Gump und der erste Herr der Ringe auf Platz 2 der meisten Nominierungen aller Zeiten. Weitere Nominierungen gingen unter anderem an The Brutalist, Conclave, Anora, A Complete Unknown und The Substance. Luca Guadagnino, der mit Queer und Challengers sogar 2 Filme im Rennen hatte, ging komplett leer aus. Die Oscar-Verleihung findet dieses Jahr in der Nacht vom 2. auf den 3. März statt. AI-Architektur beim Brutalisten. Apropos Oscar-Filme, der 215-minütige Anwärter The Brutalist von Brady Corbet mit Adrian Brody und Felicity Jones ist kürzlich neben seinen Oscar-Nominierungen und Golden Globe-Gewinnen Fokus einiger Debatten geworden. So wurde nun bekannt, dass in der Entwicklung des Films künstliche Intelligenz genutzt wurde. So gab der Editor David Jankso in einem Interview zu, dass das AI-Tool Respeecher genutzt wurde, um ungarische Dialoge von Brody und Jones authentischer klingen zu lassen, und generative AI wurde genutzt, um in der letzten Sequenz eine Reihe von architektonischen Zeichnungen und fertigen Gebäuden zu generieren. The Brutalist startete am 30. Januar in den deutschen Kinos. Rest in Peace, David Lynch. Am 15. Januar 2025 verstarb der legendäre Regisseur, Drehbuchautor, Musiker, Künstler und Schauspieler David Lynch ein paar Monate nachdem bekannt wurde, dass er aufgrund des jahrzehntelangen Rauchens an einem Lungenemphysem leidete. Bekannt wurde er durch Werke wie Eraserhead, Mulholland Drive oder seine TV-Serie Twin Peaks, und erinnert wird er besonders für seinen unorthodoxen und ausgefallenen surrealen Stil. David Lynch wurde 78 Jahre alt.
Ja, Rest in Peace nochmal an der Stelle.
Ja, ja, auf jeden Fall. War auch ein Macher.
Dann kannst du es.
Das steht auf seinem Grab, war ein Macher.
Kann man auch einfach so sagen. Also, kannst du sein Werk, hast du was von ihm gesehen?
Ja, aber das ist gar nicht so. Ich glaube, ich bin dafür viel zu jung und habe noch nicht so viel gesehen, aber ich habe ganz viele Kunstwerke von ihm gesehen.
Mhm. Ah, ja.
Und das ist so für mich etwas, was. Ja, das hat mich zerstört ein bisschen.
Ja, mich auch absolut. Ich habe gerade erst Twin Peaks zu Ende geguckt, was da irgendwie so als ein Magnum Opus gesehen wird irgendwie. Alle 3 Staffeln und den Kinofilm und und dann haben wir, also ich habe das mit meiner Freundin geguckt, wir haben dann gesagt, wir wollen jetzt unbedingt mehr von David Lynch gucken. Wir waren so aufgefressen von Twin Peaks und gerade das, deswegen meinte ich, ich muss da irgendwie noch mehr zu sagen jetzt bei den Filmnews. Gerade Twin Peaks ist auch so ein Ding, das macht was mit einem, aber man weiß nicht genau wieso. Also es ist irgendwie, das erzählt auch, es ist so Mystery-artig, sowohl in seiner Handlung als auch in seinem Stil. Also man weiß gar nicht, was soll das jetzt bedeuten, was ich hier sehe. Und deswegen lässt es eigentlich los. Und das fand ich so faszinierend, dass wir gesagt haben, wir müssen mehr Filme von dem gucken. Jetzt haben wir noch Mulholland Drive und Blue Velvet geguckt. Mulholland Drive fand ich ähnlich gut wie Twin Peaks. Blue Velvet hat mich jetzt nicht so überzeugt, krasserweise. Mhm. Wobei, es ist auch, ist auch einer seiner bekanntesten Werke oder beliebtesten Werke. Aber das kann ja auch passieren, ne? Deswegen. Ja. Und ich habe mich also sehr in ihn auch als Person verloren und in seinen Haaren. Der Mann hatte mit 78 so eine krasse Frisur.
Also das ist halt wirklich krass.
Und dem beim Reden zuzuhören, fand ich echt ein Geschenk irgendwie, weil er so einen interessanten Bezug zu Kunst und zu Spiritualität und zum Leben hatte.
So ein Philosoph auch gewesen.
Ja, genau, absolut. Und wir können sehr dankbar sein für die Kunst, die er uns geschenkt hat. Er ist übrigens 5 Tage vor seinem 79. Geburtstag gestorben. Mhm. Und seine Kinder haben dann noch ausgerufen, dass man quasi an diesem Tag dann gemeinsam meditiert auf der ganzen Welt für 10 Minuten für David Lynch, weil er sehr viel meditiert hat. Mhm. Mhm.
Dazu aber, das ist ja auch so ein bisschen die Kontroverse um David Lynch, ne? Dass da dieses, wie heißt das nochmal, diese Meditationsart, also dieses transzendale Meditieren. Ja, genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es für seine Kunst sehr viel gebracht hat, aber angeblich ist es auch so ein bisschen kultig, ich kenne mich da wirklich nicht aus, aber nur damit man das halt irgendwie doch dazu erwähnt, wenn darüber gesprochen wird, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber also ich habe von David Lynch auch echt zu wenig gesehen bislang, aber ich habe es auf jeden Fall vor und ich habe mir, das ist ein bisschen gemein, aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt gibt es halt einen Anlass, so Filmreihen zu machen, und tatsächlich kenne ich Leute, die bei Filmfestivals arbeiten und die sagen, die überlegen halt jetzt so eine Retrospektive zu machen zu David Lynch.
Mhm.
Und da werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich Zeit habe zu einem Filmfestival, werde ich auf jeden Fall auch zuschlagen. Mhm. Ich habe bislang nämlich nur Lost Highway gesehen und der hat mich aber auch sehr, da habe ich danach gedacht, ich will noch mehr. Ja. Und das ist eigentlich mal ein sehr gutes Zeichen von den Leuten. Gutes Zeichen. Ja. Ich fand es auch irgendwie lustig, weil du gesagt hast, dieses Rauchen, das zu betonen, von wegen, das an, wegen dem Rauchen. So gerade nochmal ganz, ganz krassen Hype von wegen, raucht nicht. Raucht. Und schon davor gesprochen, dass du auch nicht geraucht hast bei der Filmproduktion und sowas. Das ist gerade so ein bisschen. ist gut.
Nachdem das bekannt geworden ist mit seinem Lungenemphysem und dass er sich gar nicht mehr zu Fuß bewegen kann, ohne beatmet zu werden, hat er auch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, das nutze ich jetzt auch als Plattform, um zu sagen, man sollte nicht rauchen. Ja. Er hat sehr lange dafür gebraucht und das hat er auch in diesem Interview gesagt, weil es für ihn zum Künstlersein dazugehört hat, was ich so geil finde, dass das mal jemand sagt. Weil
oder?
Es fühlt sich voll an, so in so einem Regiestuhl zu sitzen und so eine Kippe und dann, weißt du?
Genau.
Das ist so, hat's genau getroffen irgendwie. Aber ist natürlich kein Grund, seine Gesundheit dafür so stark aufs Spiel zu setzen. Er hat fast 70 Jahre, er hat gesagt, er hat mit 9 angefangen zu rauchen.
Mit 9?
Ja.
Das ist crazy.
Ich weiß nicht, ob er lügt, ob er sich das ausdenkt oder keine Ahnung. Aber
nein, aber crazy.
Ja.
Nee, danke, ich will nicht mehr.
Zu viele Mandarinen.
Ja, Überdosis, danke. Ja, ich habe auch, also er hat jetzt in den letzten Jahren auch versucht, irgendwie Projekte realisieren zu können, hat dann das Geld nicht dafür nicht bekommen. Also er hatte mit Netflix mehrere Sachen versucht zu machen und die haben es dann irgendwie abgelehnt oder haben dann nicht das Publikum drin gesehen und das finde ich sehr schade. Ich meine, er ist halt sehr exzentrisch und er kommt halt nicht so gut bei einem Massenpublikum an, aber ich finde, das zeigt auch nochmal.
Das ist Kunst.
Ja, genau.
Das ist halt Kunst.
Absolut.
Genau,
ja,
auf richtig. Jeden Fall, das ist Kunst.
Hat auch, glaube ich, Martin Scorsese hat das auch nochmal in so einem Nachruf gesagt, dass er halt David Lynch als einen der wenigen revolutionären großen Filmemacher gesehen hat. Und das kann ich voll nachvollziehen.
Absolut.
Ja, deswegen Rest in Peace an der Stelle nochmal. Und genau, die anderen Sachen.
Ich wollte noch kurz David Lynch, ich sollte noch ein Name droppen. Und zwar das war auch voll der Connection-Punkt zwischen meiner Freundin und ihrem Vater, weil das der Lieblingsfilmemacher von ihrem Vater war. Blue Velvet, sein Lieblingsfilm, Twin Peaks, Lieblingsserie. Und er hatte davon erzählt, dass er in den 90ern ein ganzes Wochenende lang Twin Peaks durchgeguckt hat mit seinen Kumpels. Okay. Die haben sich da getroffen, sind dann zwischendurch losgegangen, haben Kaffee und Kirschkuchen geholt wegen der Serie, das ist so ein Ding. Und sind dann zurückgekommen, haben weitergeguckt und so. Und das ist irgendwie, irgendwie voll crazy halt. Damals, wo man sich das auch noch so aufzeichnen musste und so und nicht auf Paramount Plus gehen konnte.
Ja,
ja, voll. Und finde ich auch cool, dass es dann so über Generationen hinweg halt auch Leute berührt.
Ja.
Genau. Was wolltest du jetzt sagen?
Also ich wollte auf die anderen Filmnews eingehen. Ich finde es immer noch krass, dass Edward Bergers neuer Film jetzt auch wieder so ein Oscar Ding ist, also ich habe den noch nicht gesehen, aber also das Lustige ist bei Edward Berger, dass der ja auch, also der kommt auch aus Wolfsburg und deswegen mit Im Westen nichts Neues vor 2 Jahren oder so, wann das war, haben wir so, oh, ein Wolfsburger ist jetzt international bekannt.
Jawohl.
Der hat ja auch ordentlich abgeräumt mit Im Westen nichts Neues, ne? Den Preis gewonnen.
Ja.
Für International Feature, aber auch, ich glaube, Kamera und Production Design.
Genau, und der Kameramann kommt wohl auch aus der Nähe, kommt aus Braunschweig.
Braunschweig, genau, ja. Ja, solche Sachen, das ist, und Conclave ist das ja jetzt, das ist jetzt ein Hollywood-Film, also mit Ralph Fiennes, mit Stanley Tucci und John Lithgow. Ich habe ihn schon gesehen, er hat den Golden Globe gewonnen für bestes Drehbuch und das ist auch die Chance, die ich ihm zurechne, also bestes adaptiertes Drehbuch wäre es dann, glaube ich. Ansonsten denke ich, viele mögen ihn, aber wenige lieben ihn. Also ich glaube, er hat nicht so viele große Chancen. Vielleicht noch Ralph Fiennes, aber Ralph Fiennes hat auch eine starke Konkurrenz im Best League Actor. Ich bin mal wieder voll drin. Oscars sind absolut mein Ding. Ja, absolut. Und ich bin auch sehr, sehr enttäuscht darüber, dass Emilio Perez
also, quasi können wir bitte darüber reden? Das ist halt echt creepy so.
Yeah.
Ich habe mich nicht getraut. Also ich dachte mir, nein, bitte zeigt es mir nicht. Aber ein Freund von mir hat mir dann ein paar Szenen gezeigt.
Also, meinst du, was diese Transplantationsklinik-Szene?
Die wurde mir gezeigt.
Ja.
Ich war so, was?
Ja.
Was? Wer hat dieses Skript geschrieben?
Wir haben darüber in der letzten Folge auch gesprochen und wir sind so ein bisschen Defender von dieser Szene
tatsächlich. Echt?
Weil wir denken, dass die Aussage oder der Gedanke dahinter war, das so ein bisschen zu persiflieren, von wegen, dass man geht da hin und weißt du, dass das irgendwie so der öffentliche Blick auf eine Geschlechtstransplantation ist.
Man geht
da hin und man wählt sich das aus und dann sitzt man sich hin und alle sind glücklich und da fahren ganz viele Leute rum, die froh mit ihrer neuen Identität sind und dass das halt nicht die Realität ist. Also so ein bisschen surreal ist.
Wird das aber auch gezeigt oder ist es nur, ich habe ja den Film logischerweise noch nicht gesehen, aber es ist halt, wird das auch durchgehend so gezeigt wie eine perfekte View davon? Oder, also ich habe ein paar Szenen gesehen und ich war voll verwirrt.
Also Ich finde, der Film, also das Ding ist, es ist halt ein Musical-Film. Und deswegen, ich habe jetzt auch nicht wirklich so viele Musicals gesehen und bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, okay, ich muss jetzt jeden Musical-Film sehen, aber ich finde La La Land zum Beispiel auch ganz gut. Und ich mag es auch, wenn Filme vor allem sehr viel mit Musik arbeiten. Also deswegen bin ich auch großer Fan von Babylon,
Babylon war auch gut.
Fand ihn richtig gut, auch wenn er nicht so international 100% gut ankam. Aber deswegen war ich halt bei mir, Paris, so, okay, man kann bei dem Film Spaß haben, wenn man halt sich denkt, okay, ich akzeptiere, dass es eine dumme Story ist. Es ist natürlich von Anfang bis Ende, ist es halt echt, also es ist halt saustereotypisch. Ne? Es ist saudumm. Aber wenn man halt, je mehr man halt von den Hintergründen erfährt, so, dass keine einzige Person mit mexikanischem Hintergrund da mitgearbeitet hat und es in Mexiko spielt und so, dann fällt einem auf, okay, es ist vielleicht doch nicht so satirisch gemeint, sondern der Typ, der es gemacht hat, denkt sich wahrscheinlich wirklich, dass es so abgeht da. Ja. Und dadurch wird der Film halt, das macht den Film ganz schön kaputt. Und
ja, absolut.
Deswegen bin ich jetzt auch mittlerweile sehr zwiegespalten, weil das halt mehr wie eine Fantasy aussieht, wie jemand sich das vorstellt, wie das ist. Aber ich dachte, der Typ meint es halt auch nicht ernst.
Aber ist es auch intentional so, dass es so aussehen muss, wie eine Person, der jetzt nicht drin ist, das sieht? Oder ist das... Das ist halt so meine Frage jetzt.
Also ich habe den Film einfach nicht so ernst genommen. Deswegen, aber ich glaube, also je mehr man halt dazu liest und von Interviews und sowas, hat man schon das Gefühl, dass die Leute, die das gemacht haben, schon sehr, sehr ernst meinten. Okay. Und dann merkt man, okay, dann denke ich mir, okay, nee, dann ist der Film ganz schön schlecht.
Ja, genau. Ich finde auch, also wenn man Jacques Audriard, dem französischen Regisseur des Films, halt mal so ein bisschen zuhört, dann denke ich mir, du verdienst keinen einzigen Preise. Du bist so ein dummes Arschloch.
Ja, okay.
Es gab auch ein Video, wo auf die Oscar-Nominierung reagiert wurde von ihm und seiner Hauptdarstellerin Carla Sofia Gascón, was man, finde ich, positiv hervorheben sollte, dass die erste offen transsexuelle Schauspielerin, die für diesen Preis nominiert ist.
Ja.
Also das ist
schon plus.
Das ist definitiv was Gutes, was ohne diesen Film dieses Jahr auf jeden Fall nicht passiert wäre. Auf der anderen Seite hat er da dieses Video gemacht und war die ganze Zeit so, Best Original Screenplay, Emilia Perez, und er so... Er hat so einfach so, saß so ruhig in seinem Stuhl, hat auf sich gezeigt. Oh no. Er war dann sehr froh darüber, als Best Leaked Actress Carla Sofia Gascón announced wurde. Das war schön, da hat er sich darüber gefreut. Mhm. Aber als gelesen wurde, Best Lead Actress nominiert Cynthia Erivo, Wicked, hat er den Kopf geschüttelt. Dafür sollte man Leute disqualifizieren.
Wirklich?
Das ist so unsportliches Verhalten.
Ja, das ist so unprofessionell.
Also man kann damit disagreeen. Jeder von uns disagreed damit, dass Emilia Perez so viele Nominierungen hat. Aber das so öffentlich zu zeigen, ist wirklich so unmöglich.
Oh mein Gott.
Das finde ich,
Das ist voll respektlos, finde ich.
Ja, voll.
Mega. Ich hoffe einfach, also ich habe The Brutalist noch nicht gesehen und durch die anderen News bin ich jetzt auch so ein bisschen, also der startet auch morgen von uns aus, aber von euch aus gestern, glaube ich. wegen den anderen News, ich hoffe, ihr übrigens, ihr habt verstanden, es sollte ein Wortspiel sein zwischen AI und Architektur, habe ich nicht so gut hinbekommen.
Ist auch ein bisschen gut.
Und ich bin generative AI in Filmen, holt mich auch komplett raus. Das ist noch so ein Pet-Peeve von mir, dass ich extrem wütend darüber bin, wenn es benutzt wird. Aber ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen das Gegengewicht zu Emilia Perez sein könnte. Und ich habe auch, bei Conclave geht es ja darum, dass quasi ein Papst gewählt werden soll und innerhalb dieser Konklave, was eben diese Wahlperiode ist, geht es darum, dass Ralph Fiennes halt irgendwie gucken muss, wie er die Wahlen manipuliert oder wie die Leute reden und so, damit nicht der Fascho zum neuen Papst wird. Und genau das gleiche passiert gerade mit den Oscars.
Ja.
Wir auf Twitter sind alle die ganze Zeit am gucken, wie machen wir das jetzt, damit Emilia Perez nicht den Oscar gewinnt. Mhm. Genau, und ich glaube, The Brutalist ist da ein guter Part. Ich glaube, Anora wäre vielleicht auch noch so ein bisschen Underdog, dass sie das gewinnen könnte. Da gibt es aber auch auf jeden Fall einige, die damit disagreeen würden. Mhm. Ist schwierig, auf jeden Fall.
Wie findest du den?
Ich glaube, ich würde erstmal deine Meinung hören, damit ich jetzt gerade... Hast du so eine starke
Meinung? Ich habe den Film an sich nicht gesehen. Ich habe ganz, ganz viele Szenen gesehen. Mhm. Ich finde den sehr kritisch, to be honest.
Also, das ist vollkommen legitim.
Also, ich finde, es gibt coole Bilder und es gibt mir auch teilweise gute Gefühle. Mhm. Also man spürt, was sie gerade spüren, von der Atmosphäre her. Mhm. Ich finde, das haben die richtig gut gemacht von dem, was ich gesehen habe. Ich finde aber die Storyline und die Konversation, die Dialoge, die ich bis jetzt gehört habe und gesehen habe, fand ich nicht so stark.
Mhm.
Ja, das ist so meine Meinung. Aber also, schauspielerisch fand ich den gut. Mhm. Also ich fand den jetzt nicht schlecht, schauspielerisch
gesehen. Okay, also geht es ja vor allem um den Qualitätsaspekt dahinter.
Ja.
Okay, weil es gab halt auch viel Gegenwind dazu, dass er halt sexistisch ist sozusagen und quasi eine leidende Frau porträtiert in diesem System, in diesem patriarchalen System und so. Und ich finde, das ist halt auch eine Diskussion wert und ich finde halt auch, meine Meinung ist halt auch da nicht so relevant wie andere Meinungen in dem Sinne, aber genau. Das ist halt auch so eine Sache, die noch, da noch
zu hören ist. Den würde ich gerne schauen, einfach um ein Bild davon zu haben.
Ja. Ich glaube, den Film sollte man auch halt als geschlossenen Film sehen, weil ich finde, der Dialog ist halt in manchen Stellen halt extra so und so gewählt, damit er halt Kontrast darstellt zu anderen Szenen, wo anderer Dialog stattfindet. Okay. Weil ich finde, der Trailer vermittelt auch ein ganz anderes Bild von dem Film.
Okay.
Aber ich glaube, das soll er auch, weil der Film halt so nicht klassisch anfängt, aber er erzählt halt so eine Storyline und auf einmal ab 30 Minuten oder sowas fällt der Film ab.
Ja.
Aber der will auch abfallen. Und
das finde ich
eigentlich ziemlich gut erzählt, weil er halt dann halt ein ganz anderes Bild macht und eigentlich diese Geschichte von davor komplett auf den Kopf stellt und widerlegt.
Mhm.
Also während der erste Teil halt so auch mit Zeitsprüngen ist und so weiter und so ein bisschen romantisiert ist, ist das Ding danach brutal ehrlich. Also nicht ehrlich ist das richtige Wort, aber so ist es brutal. Aber halt nicht auf so einer physischen Ebene, also das auch, aber auch auf so einer erzählerischen Ebene. Mhm. So, dass man vor allem die Figuren sieht, wie sie zum Beispiel einfach nur da sitzen. So, und dann gucken die sich böse an oder sowas. Und das ist halt, das hätte im ersten Teil des Films überhaupt nicht funktioniert.
Ja.
Stimmt, und deswegen ist auf so einer erzählischen Art und Weise schon sehr gelungen, würde ich sagen. Also deswegen lohnt sich das, den Film halt wirklich komplett anzuschauen. Ja. Nur einzelne Szenen.
Okay, bringt bei dem Film nichts.
Ja, das vermittelt ein bisschen ein falsches Bild.
Falsches Bild.
Würde ich sagen, genau. Ja.
Okay, interessant. Schau ich heute Abend.
Das ist ganz schön viel vor heute.
Ich wollte noch den Fun Fact droppen, dass es drei Filme gab, die bisher mehr Nominierungen als Emile Perez haben konnten. Und das waren All About Eve aus 1950, dann Titanic 1997 und La La Land 2016.
Die hatten mehr oder was?
Die hatten 14 Nominierungen jeweils.
Ja.
Und nur einer von diesen drei Filmen hat nicht Best Picture gewonnen. La La Land.
Ah, stimmt.
Ja, genau.
Ach, krass.
Ja. Mhm. Bei den 13 Nominierungen gab es zum Beispiel Oppenheimer gehört auch dazu und The Shape of Water, die haben jeweils Best Picture gewonnen, aber der erste Herr der Ringe-Film hat nicht Best Picture gewonnen, genauso wenig wie der seltsame Fall Benjamin Button oder Mary Poppins hatten auch alle 13 Nominierungen. Mhm. Genau, das heißt, wir sind noch nicht verloren.
Ja.
Vielleicht kann ja auch Emile Perez keinen einzigen Preis abräumen oder weiß nicht. Also
das kann auch was,
einige Preise hätte er natürlich verdient, also zum Beispiel Carla Sofia Gascón hat toll gespielt, wobei sie auch eine starke Konkurrenz hat. Oder Zoe Saldana war auch nicht schlecht, wobei es in der Kategorie auch andere Frauen gibt, der ich den Preis eher gönnen würde. Aber
niemals Best Script. Also das.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein.
Holy shit, auch Best
Song, Hopefully
Best
not.
Score. Was denn da los? Vor allem, dass Emile Perez für Best Score nominiert war und nicht Challengers. Ich komme darüber nicht
hin.
Challengers hat den Golden Globe gewonnen für Best Score.
Ja.
Und Challengers war einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres und keine einzige Nominierung.
Das
und,
ist so gut, oder?
Und Dune 2, der erste Dune, hatte 10 Nominierungen. Der zweite ist welten besser als der erste, aber hat ja wenigstens genau die gleichen Qualitäten des ersten und
so
hat
crazy.
Nur halb so viele Nominierungen.
Ja, und
das ist Recency Bias.
Denis Villeneuve hat auch kein einzige, also beides Mal, glaube ich, oder war er beim ersten Mal bei Regie nominiert und zweimal auf jeden Fall nicht.
Ja.
Und das ist schon krass, weil die Regie halt im zweiten Teil ist halt saugut, finde ich.
Ja.
Und das hat auch, wie heißt der eine Schauspieler, der auch Thanos gespielt hat, Josh Brolin,
ja.
Josh Brolin hat gesagt, er möchte die Schauspielerei aufhören, wenn Denis Villeneuve den Oscar nicht bekommt für beste Regie und er wurde noch nicht mal nominiert.
Ja. Ich finde es interessant, weil ich habe gesehen, dass Leute das gesagt haben und oder dass Josh Brolin das gesagt hat und Leute gesagt haben, ja, Josh Brolin, der sagt mal was. Und als Cynthia Erivo basically genau das gleiche gesagt hat, haben auf Twitter sie alle outgecallt, weil sie basically gesagt hat, ich fand es ein bisschen doof, dass mein Film nur 10 Nominierungen bekommen hat.
Mhm.
Which isn't what she said. Mhm. Also sie hat halt über John Chu gesprochen. Ja. Ich würde John Chu jetzt nicht den Best Director Oscar geben, aber im Vergleich zu den anderen, die nominiert sind, unter anderem eben auch Jacques Audriard für Emilio Perez, ist mir das eigentlich völlig egal, wer da Best Director gewinnt.
Ja.
Also ganz ehrlich. Also Sean Baker fände ich, glaube ich, nicht schlecht. Ich finde, der hat eine gute Arbeit gemacht mit Anora, aber ich muss mich noch von The Brutalist überzeugen lassen.
Habe ich noch nicht gesehen.
Genau.
Ich auch nicht.
Aber AI, was sagst du zu generativer AI im Kino?
Also, ich meine, leg doch klar auf da. ich finde, es ist halt es nervt mich. Es macht mich ein bisschen aggressiv. Es macht mich einfach aggressiv. Aber ich glaube, ich habe Hoffnung, weil wir sind alle Künstler. Und ich glaube, Künstler sind total dagegen. Ich glaube, nur Geldmacher sind dafür.
Interessant. Ja, tatsächlich,
Kunstmacher nicht.
Ich habe, wie heißt nochmal dieser eine Drehbuchautor? Ich weiß nicht gerade, welcher Film das war. Das wäre ein bisschen doof. Aber der Drehbuchautor von Taxi Driver.
Eric Roth?
Kann sein.
Eric Roth, der hat auf jeden Fall auch Forrest Gump geschrieben. Ich meine, der hat auch Taxi Driver geschrieben.
Ich meine, der, irgendein großer Drehbuchautor hat jetzt halt auch ganz öffentlich gesagt, ach ja, finde ich eigentlich super. Also es hilft ja Leuten beim Skripte schreiben und so. Und damit kann man ja richtig tolle Sachen machen.
Paul Schrader.
Paul Schrader war das.
Stimmt, nicht Eric Roth, genau. Paul Schrader, ja.
Ja, und der war aus, und man liest sich so und denkt sich, hat dich jemand bezahlt?
Das war jetzt gerade so mein Gedanke.
Was war
jetzt
so richtig doof, so richtig dummer Take von wegen, ja, das ist doch eigentlich super, bla bla, und kreativ. Und so, also AI kann halt Sachen einfach schneller vielleicht als Menschen, aber das ist ja nicht der Punkt.
Nicht
nicht besser. Es ist halt einfach eine Maschine, die das macht. Und deswegen, das bedroht ja so viele Jobs. Und wenn du halt schon tausende Skripte geschrieben hast und ein paar sehr gute Filme davon rausgekommen sind und die auch viel Geld eingespielt haben, dann hast du halt eben kein Problem damit, dass AI kommt.
Genau, darum geht es halt.
Ja. Und deswegen,
er ist ja nicht bedroht davon.
Ja, er ist nicht bedroht davon. Und deswegen kann er auch einfach sprechen. Und das ist halt ein riesiges Problem.
Ich glaube, es wird aber ein riesen Gegenzug davon kommen. Also ich glaube, es wird... Ich glaube halt wirklich, ich glaube, da wird eine riesige Künstlerwelle kommen.
Ja, also gerade der Actors Strike von letzten Jahr hat ja auch das als Thema noch gehabt. Letzten oder vorletzten Jahr sogar schon.
Deswegen Gewerkschaften.
Ich meine, genau, es ist ja auch eben nicht nur ein Kunstbusiness, sondern eben es ist auch ein Job für
eine Industrie.
Und das, da geht es natürlich zum einen um die Produktionsperspektive, wo ich mir auch denke, na, natürlich leckst du dir den Finger, wenn du da ganz viele Menschen ersetzen kannst.
Ja,
aber es sind eben so viele Menschen, die dann ersetzt werden, die halt eine Familie haben und ein Haus bezahlen müssen oder was auch immer, diesen ganzen Kram. Und die haben es eh schon nicht leicht.
Ja, wir haben es alle so schwer.
Jetzt wird es noch schwieriger. Naja. Und übrigens, diese Respeech-Ding, die wurde auch benutzt für Emilia Perez. Für die spanischen Dialoge, ja.
Ah, okay.
Genau, also das ist scheinbar halt, hilft häufig bei so Fremdsprachen. Der Editor von The Brutalist hat halt auch gesagt, er ist selber muttersprachlich aus Ungarn und hat halt gesagt, ja, und das ist ja nichts dabei, da ist nichts, was vorher noch nicht gemacht wurde und so. Ich frage mich nur, wie dann die Performances von Adrian Brody und Felicity Jones tatsächlich bewertbar sind, wenn das gar nicht wirklich authentisch deren Stimme ist, sozusagen, die daraus herauskommt.
Das macht was voll mit mir.
Ich finde, da muss man drüber reden. Ja, das muss irgendwie eingeschränkt werden.
Ja, finde ich auch.
Ja, vor allem, das ist halt da das Gruselige. Ich möchte jetzt auch demnächst halt ein Selbststudium schreiben zu Uncanny Valley, weil Uncanny Valley erkennt man ja. So, man sieht das, okay, das ist nicht echt oder das macht mich irgendwie unwohl. Aber wenn du das, also AI schafft es ja mittlerweile wirklich, halt Stimmen so zu generieren, dass du es nicht merkst.
Ja.
Das ist eine, also außer du weißt es, dann kannst du es irgendwie erkennen. Aber mittlerweile sind die Stimmen ja teilweise so krass realistisch. Das wird richtig gruselig, weil du dann nicht mehr deinem Gefühl trauen kannst, wenn du das nicht merkst.
Ja, krass, stimmt.
Ja.
Das ist wirklich so.
Ja,
absolut.
Fuck.
Ja, das ist Anti-AI.
Wir haben mit den Film-News haben wir häufig Probleme, weil manchmal nicht so viel passiert, aber diesen Monat, ich habe nicht mal nach News suchen müssen.
Ja,
habe so die drei Sachen, habe ich gedacht, okay, habe ich irgendwo gelesen und die bieten sich richtig gut an. Und sie haben sich sehr gut angeboten, das wird eine überlängige Folge auf jeden Fall, aber ich glaube, wir müssen weiter zu den Filmstarts.
Ja,
ich glaube auch.
Ja.
Genau, dann gehen wir da jetzt sofort rein.
Filmstarts. Companion. Im Zentrum von diesem Film stehen Iris und Josh, die frisch zusammengekommen sind. Als Josh seine Partnerin zu einem geselligen Wochenende mitnimmt, um sie seinen Freunden vorzustellen, kommt es zu einem Ereignis, bei dem ihre dunkelsten Geheimnisse zum Vorschein gebracht werden. Viel mehr ist leider bislang nicht zur Handlung bekannt, allerdings wird dem Regisseur nachgesagt, dass er es wie in seinen vorherigen Werken geschafft habe, einen düsteren Genre-Mix mit zynischem Humor und überraschenden Wendungen zu erschaffen. Companion, die perfekte Begleitung, von Drew Hancock mit Sophie Thatcher und Jack Quaid startet am 6.2. in den deutschen Kinos. The Monkey. Die Zwillingsbrüder Hal und Bill entdecken im Dachboden einen alten Spielzeugaffen, der ihrem Vater gehört hat. Plötzlich kommt es in ihrem Umfeld zu grausamen Todesfällen. Sie entscheiden sich dazu, den Affen wegzuwerfen und ihr Leben weiterzuleben. Mehr und mehr leben sie sich auseinander, doch als es Jahre später erneut zu einer Reihe mysteriöser Todesfälle kommt, müssen sich die beiden Brüder wieder zusammenraufen und den Affen finden, um ihn endgültig zu zerstören. The Monkey, der übrigens auf einer Kurzgeschichte von Stephen King basiert, von Regisseur Osgood Perkins mit Theo James, startet am 20. Februar in den deutschen Kinos. A Complete Unknown. In dieser Verfilmung der Bob Dylan-Biografie von Elijah Wald geht es um den musikalischen Aufstieg und das Liebesleben des amerikanischen Künstlers. Vor allem seine Beziehungen zu Sylvie Russo und der Musikerin Joanne Baez werden hierbei beleuchtet und natürlich auch Dylans Karriere, die ihren Höhepunkt Mitte der 60er Jahre hatte. A Complete Unknown, oder wie er hierzulande heißt, Like a Complete Unknown, von James Mangold mit Timothy Chalamet, Elle Fanning, Monica Barbaro und Edward Norton, startet am 27. Februar in den deutschen Kinos. Weitere Filme, die im Februar starten, sind unter anderem Bridget Jones, Verrückt nach ihm, Captain America Brave New World, Wunderschöner, Hundreds of Beavers und Der Lehrer, der uns das Meer versprach.
Möchtest du noch eine Wanda reden oder jetzt doch nicht mehr?
Ich will nicht mehr, danke.
Okay, möchtest du noch, Erik?
Ich nehme
noch.
Das ist so ein Berg.
Ja, das ganze Netz aufgegessen. Normalerweise nimmt immer noch einer Mandarinen noch ganz viel mit nach Hause.
Ja, ja. Ja. Kannst du auch noch mitnehmen.
Ja. Der Lehrer, der uns das Meer versprach, übrigens, der Film, den wir das erste Mal in einer Sneak gezeigt haben, in der Sneak im Harmony-Kino, die wir moderieren durften. Da haben wir den Film ausgesucht.
Ah, okay.
Genau, deswegen haben wir auch gesehen. Ja. Genau, der läuft aber hier auch nicht in Arthouse-Kinos, oder?
Ich glaube nicht. Aber
Universal Language läuft nicht, auf jeden Fall.
Ja, gut, vielleicht, ja, ist auch egal. Ja. Aber ja, ich dachte, der Februar hätte irgendwie mehr zu bieten, um ehrlich zu sein. Was? Also gerade so, was die Oscars angeht und so, aber
ja. Vielleicht habe ich auch was verpasst. Also ich habe jetzt nicht Captain America groß erwähnt, weil ich glaube, da weiß man relativ gut, was
ja.
Was,
halt ein
super was hält ihr von Biografien?
Also ich bin manchmal so ein Zucker dafür. Also manchmal denke ich mir so, boah, geil, ja. Also ich weiß natürlich, dass es alles romantisiert ist und so und nicht echt. Aber wenn es halt gute Musik ist zum Beispiel, dann kann ich doch drüber hinwegsehen, wenn der Film eigentlich ziemlich doof ist. So.
Ja, das ist, ich habe das Gefühl, Biopics sind zu so einem neuen Kopf aus genießen Ding geworden, gerade wenn man halt die Musik mag und den KünstlerInnen mag. Ja. Und ich bin überrascht davon, dass ein Complete Unknown halt auch so viel Aufmerksamkeit bei den Oscars bekommen hat, weil gerade weil ich dachte, dass die Awards langsam over sind mit den Biopics. Nach Bohemian Rhapsody, ich habe das Gefühl, danach war es eigentlich schon vorbei.
Ja, ja.
Und
ja.
Back to Black und dieser Bob Marley-Film, die haben ja
gar keine Aufmerksamkeit.
Nichts, null. Bekommen, genau. Und bei Complete Unknown ist halt ein bisschen der Unterschied, dass er von James Mangold ist. Mhm. James Mangold hat auch schon Walk the Line gemacht über Johnny Cash, welcher mein Lieblingskünstler-Biopic ist. Ich finde es ein absolut guter Film.
Habe ich mehrmals gehört.
Ja.
Heute Abend.
fand ich echt, da hat Reese Witherspoon hier einen Oscar für bekommen, finde ich auch heftig. Und deswegen habe ich große Hoffnung. Ich mag auch die Musik von Bob Dylan eigentlich ganz gerne. Jetzt nicht als, ich bin der krasse Bob Dylan-Fan und ich war schon auf 3 Konzerten, sondern höre ich manchmal ganz gerne einfach. Und und ich fand die Trailer auch sehr ordentlich. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf. Der läuft auf der Berlinale, hat er seine Deutschland-Premiere. Mhm. Das heißt, da werde ich mir den auf jeden Fall angucken. Und ich freue mich total über, dass Monica Barbaro Oscar nominiert ist, weil die war so ein bisschen under the surface. Die hat auch in Top Gun Maverick mitgespielt.
Ah, okay. Mhm.
Und sie spielt Joan Baez, glaube ich, in dem Film. Und ich freue mich auf den Film, glaube ich. Also okay. ich glaube so über Back to Black und so andere war ich schon auch sehr zynisch drüber, weil ich mir dachte, das muss ja keiner sehen und das ist auch irgendwie nur Torture-Porn mit diesen ganzen Drogen und sowas.
Ja.
Und es gibt aber noch gute Biopics, finde ich. Also zum Beispiel Better Man, über den ich vorhin gesprochen habe, der geht ein Risiko ein und der versucht was Neues mit diesen CGI-Affen und so.
Und der Pharrell Williams-Film.
Und der Pharrell Williams-Film, der ein Lego-Animationsfilm ist, der aber halt auch ein Biopic oder so eine grobe Dokumentation über ihn ist. Das ist auf jeden Fall cool, dass da stilistisch was gemacht wurde. Ich hoffe auch immer noch so auf, weiß nicht, so ein Muppet-Biopic mit Seth Rogen oder so. Fände ich total cool. Und was ich noch hervorheben möchte, wieder einer dieser blöden, glorifizierenden Biopics war Elvis von Baz Luhrmann von vor ein paar Jahren. Und darauf kam aber direkt Priscilla raus. Und Priscilla war ein richtig, richtig gutes Biopic.
Ich finde es auch gut. Ich fand's auch. Also ich fand es zwar so ein bisschen manchmal, aber ich fand den auch sehr gut. Ich fand auch die Kulisse so heftig.
Ja.
Aber Elvis war auch. Oh Gott. Blond, zählt Blond zu?
Ja, ja, ja.
Also
ja,
schrecklich, können wir bitte darüber reden, das ja. ist halt schrecklich gewesen.
Absolut, und auch sehr unfair dem Menschen gegenüber.
Genau, also, ich fand es so disrespectful, also ich fand es so schlimm.
Ja, aber auch so eine Fantasy einfach, wegen, oh, die leidende Frau, und das war ja alles null, also es hat ja nichts mit ihrem Leben zu tun.
Überhaupt was passiert nicht.
Ja, genau.
Das ist schon krass.
Das war schon traurig.
Ja,
ich war voll sauer.
Weil wenn mit diesem Stil, möchtest du eigentlich so eine krasse, dramatische Geschichte erzählen. Erzähl doch, also der Stil ist halt schon unique, aber halt mach das doch zu etwas, was dazu passt. Mhm. Und versuch nicht irgendwie ein Leben von einer berühmten Person noch weiter auszuschlachten.
Ja.
Und ja. Stimmt, aber habt ihr den Aretha Franklin-Film gesehen?
Mhm. Den haben wir zusammen geguckt.
Ah ja, stimmt, ja. Genau. Den fand ich auch nicht schlecht, aber ich weiß natürlich, ich kenne mich nicht genügend aus mit dem Leben von Aretha Franklin. Mhm. Aber da fand ich es halt cool, dass das gemacht haben, was Bohemian Rhapsody nicht gemacht hat und auch nicht Rocketman so zum Teil. Da wurden nämlich teilweise die Songs halt meistens von Anfang bis Ende gespielt.
Mhm.
Und dadurch kannst du die Songs ganz anders wertschätzen, wenn du die halt im Film komplett laufen lässt, anstatt halt nur die ersten 30 Sekunden.
Ja, ja.
Und deswegen, da fand ich eigentlich nicht schlecht, aber da weiß ich halt auch wirklich viel zu wenig über das Leben, um einschätzen zu können, ob da nicht problematisch ist oder nicht.
Ich finde, zu Biopics habe ich eigentlich nur zwei Filme zu nennen, die man sich angucken kann, und dann braucht man keine Biopics mehr gucken. Einmal Walk Hard: The Dewey Cox Story, was ein fiktives Biopic ist, was quasi schon kurz nach Walk the Line dieses Genre komplett aufs Korn genommen hat. Also quasi einfach einen Musiker, der eigentlich gar nicht existiert, der eine schwierige Kindheit hat, auf einer Farm aufgewachsen und so, und dann halt so ein Country-Sänger geworden ist. Und das ist halt eine Komödie, und die kannst du jedes Jahr angucken, und jedes Jahr wird sie besser.
Ja.
weil es besser ist, also weil es noch besser auf die Filme passt, die halt rauskommen. Genauso wie Weird, die Al Yankovic Story, der ist das Musiker-Biopic über Weird Al Yankovic, gespielt von Daniel Radcliffe, der quasi dann später zu einem Drogenboss wird und Madonna heiratet und was halt alles überhaupt nicht passiert ist. Ja. Und das ist halt, es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Ein ganz, ganz toller Film und weiß genau, wie diese Filme funktionieren. Mhm. Und genau, danach braucht man sich eigentlich keine Biopics mehr anzugucken, finde ich.
Über den Film haben wir auch schon öfter gesprochen, weil es so diese richtig geile Szene gibt, einen von den Bandmitgliedern von Queen, der ihn einladen möchte, um bei dem Live-Aid-Konzert mitzuspielen. Also sagt, nö.
Das war richtig cool. Das war, da steht, weil Weird Al Yankovic hat halt so Musikparodien gemacht.
Ja.
Der war auf so einer Party, hat irgendwelche Beatles-Songs oder so gespielt, und man hört plötzlich so aus der Menge, Play One of Queen.
Ja.
Play One by Queen. Und dann kommt er so aus der Menge hervor und alle so, wer bist du? keine Ahnung, es war der Bassist.
Brian May? Nee, nicht Brian May.
Brian Messick, Gitarrist.
Ja, den du vergisst.
Ja, der Ringo Starr von Queen.
Ja, ja, genau.
Nee, genau.
Ja. Aber was sagst du sonst noch zu anderen Biografiefilmen?
Ach, ich halte nicht viel von denen. Ich glaube, ich sehe das nicht als Biografie, sondern als Film.
Ja, ja.
Ja, also deswegen sind wir jetzt besser befreundet, weil ich aufgehört habe, es wirklich als eine Biografie zu sehen und mehr als ein Entertainment, als ein Film, also als eine Fiktion.
Ja. Okay. Ja, das ist, ich finde, das ist ein Schritt, den alle machen müssen, wenn sie sich ein Biopic angucken, weil jedes Hollywood-Biopic ist stark dramatisiert, damit es eine Geschichte erzählt.
Natürlich.
Und man darf das nie für Wahrheit nehmen. Und das ist eben auch ein großes Problem bei Blond, weil viele wissen es nicht. Das kann man nicht, also viele denken, okay, die hat jetzt da dem US-Präsidenten einen Blowjob gegeben, also ist das tatsächlich passiert. Es ist nicht mal in Annäherung passiert. Und bei Bohemian Rhapsody zum Beispiel gab es am Ende dieses krasse Drama über Freddy, dass er eine Solo-Karriere macht. Das ist scheißegal gewesen in der Bandgeschichte. Also es hat keine Rolle gespielt. Brian May hat, bevor Freddie Mercury Solo-Sachen gemacht hat, schon selber Solo-Sachen gemacht. Es war fein für alle. Es ist nur, um diesen Konflikt aufzubauen.
Genau, und deswegen sollte man das halt wirklich als Fiktion sehen.
Ja, es ist immer Fiktion, genau.
Ja. Das stimmt.
Ja, Companion. Jack Quaid spielt mit.
Ich bin großer Jack Quaid-Fan.
Ich mag auch Jack Quaid, deswegen gucke ich mir den an. Ja, Jack Quaid hat in The Boys zum Beispiel gespielt, auf Amazon Prime, und fand ich ihn toll. Oder auch in Scream 5.
Jack Quaid hat jetzt irgendwie vor kurzem, vor ein paar Tagen erst, hat Billy Joel irgendwie The Boys irgendwie nochmal so einen Clip davon auf Instagram irgendwie hochgeladen oder sowas und hat gesagt, ah, cool, Shoutout an mich und sowas, und Jack Quaid irgendwie nochmal dann erwähnt, und er meint so, oh mein Gott, das ist das Beste, was in meinem Leben jemals passiert ist, dass Billy Joel an mich gedacht hat. Und deswegen lief die Serie auch, weil sie halt so viel Billy Joel Musik drin hat. Ja. Aber ich habe vor 2 Jahren oder so, als wir den Podcast angefangen haben, so fucking viel über Billy Joel, über The Boys gesprochen. Okay. Das würde ich jetzt nicht mehr machen.
Ja. ich will ganz kurz mal, ich habe gerade mal den Regisseur von Companion nachgeguckt.
Ja.
Und er hat Writing Credits für 3 Filme. Einen davon kenne ich nicht, der andere ist Companion und der dritte ist Fred 3, Camp Fred. So wie Fred, der YouTuber.
Wisst ihr? Mit dieser hohen Stimme.
Ja, mit dieser hohen Stimme. Ja. Und der hat eine Kinofilme gemacht.
Ah, der mit der hohen Stimme.
Ja.
Hey guys, I'm
Fred. Ja, ja. Der mal in iCarly vorkam. Oder?
Ja, ja. Ja,
genau. Ja, ja. Und in dem Film spielt, glaube ich, auch John Cena mit. Und den hat der mitgeschrieben. Der Typ, der jetzt Companion macht.
Crazy.
Okay, good for him.
Good for him, ja.
Ja. Genau, ich habe auch schon gehört über Companion, dass man da möglichst blind reingehen soll. Ich habe eigentlich Bock auf so einen Slowburn-Horror oder so. Irgendwie sowas. Ich habe Bock. Ich glaube, die gucke ich mir mal an da.
Ja.
Den Film. Und The Monkey übrigens von Oscar Perkins. Oscar Perkins hat gerade eben erst Longlegs gemacht mit Nicolas Cage. Den
Horrorfilm. Okay. Mhm. Und habt ihr den geschaut?
Nee.
Ich auch noch nicht.
Aber wollte ich nochmal gesagt haben. Okay. Ich glaube, ja. The Monkey reizt mich jetzt noch nicht unbedingt, aber ja.
Das ist auch so eine Genre, die ich nicht so gerne gucke.
Mhm. Horror?
Ja, doch, gern. Ich schaue gerne Horror, aber so wie, da ist eine Puppe, die mich töten möchte, ja, da bin ich halt raus.
Same.
Also nur, wenn ich high bin.
Sag mir mal, wir sind auch in die Sneak gegangen von vom Sinister und dann lief da Megan.
Oh
und
mein Gott.
Wir sind nach den ersten 10 Minuten rausgegangen.
Oh mein Gott.
Ja, noch früher, sobald wir herausgefunden haben, welcher Film das ist.
Ja, was?
Ja. Aber ich glaube, das ist auch so. Hat der Typ nicht auch irgendwie was mit Megan zu tun gehabt mit dem Film und so? Also momentan ist ja auch so ein Trend, Puppen, die dann aber halt auch noch reden können und so. Yeah. Auch dieses Subservience, glaube ich, mit Megan Fox oder sowas. Also es gibt ja jetzt momentan auch so einen Trend dafür, diese humanoiden Roboterfilme und so, die dann auch böse sind und so. Und das fand ich irgendwie interessant. Der Regisseur hat das irgendwie so erklärt von wegen, ja, wir wollten mit dem Film, also mit The Monkey, wollten wir nicht machen, wenn die Puppe außer Kontrolle gerät, sondern wenn sie in Kontrolle ist. Mhm. Und dann denke ich mir so, aber ist das nicht die Definition von außer Kontrolle, weil die Puppe doch niemals in Kontrolle sein sollte und so? Also keine Ahnung, wie fand ich diesen Ansatz irgendwie doof?
Ja.
Weil das eigentlich jeder Puppenhorrorfilm eigentlich macht, so, dass die Puppe dann selber entscheiden kann.
Ja.
Ja,
aber ich bin mal gespannt und Stephen King hat halt interessante Sachen geschrieben.
Und der Affe kam übrigens auch in Toy Story 3 vor.
Was, echt?
Gab in Toy Story 3 bei einem Kindergarten, wo die Spielzeuge aus dem Kindergarten ausbrechen, da war der Affe, der halt so diese
Oh mein Gott, Finger hat. Stimmt.
Der saß da hinter dem Bildschirm, hat die Kameras kontrolliert und hat dann Alarm geschlagen, wenn dann irgendwas losging.
Ah, lol.
Oh, krass. Cooler Link. Fun Fact.
Ja, genau.
Ja.
Ja, so viel dazu. Geht ins Kino. Es laufen auch noch coole Filme aus dem Januar, gerade wenn man halt Oscar-Filme noch nachholen möchte. Also Real Pain habe ich letztens gesehen, finde ich ganz super geschrieben. Mhm. The Brutalist läuft ja, wie gesagt, jetzt auch noch. Und was weiß ich nicht alles, ne? Ich gehe jetzt die ganzen Filme halt. Ja.
Ansonsten geht ihr ja in irgendeinen von den Filmen, wollt ihr den unbedingt sehen, außer jetzt die wir gesprochen haben?
Mm, nee.
Also ich glaube, ich gucke mir Captain America an. Aber ich weiß gar nicht, was du sonst noch genannt hattest in den weiteren Releases.
Ich fand den Titel ganz geil von Hundreds of Beavers.
Ja, das ist bestimmt, das soll so mit einer der besten Komödien der letzten Jahre sein.
Echt?
Und ich finde es voll krass, dass er jetzt endlich einen deutschen Release bekommt. Mhm. Weil das ist halt so wie so ein Real-Live-Action Looney Tunes Cartoon-Film.
Okay.
Würde ich sagen. Also viel Slapstick, Stummfilm, Schwarz-Weiß und so. Und da bin ich sehr, sehr interessiert dran.
Ach, cool. Mhm.
Den würde ich gerne gucken, wenn das tatsächlich irgendwo läuft. Kneecap läuft gerade auch noch.
Ja, aber der ist ja schon gestartet.
Der ist schon gestartet, genau. Aber das wollte ich nur noch hervorheben, falls noch jemand irgendwann ins Kino möchte.
Mhm. Bei Kneecap habt ihr den deutschen Trailer zu, oder kennst du den Film?
Mhm.
Das geht um Iren in Großbritannien, glaube ich, in London, glaube ich.
Mhm. Wenn ich kenn grad, ich in Irland?
Ist es in Irland? Oh, kann auch sein. Aber jedenfalls wird halt, sind halt die englischsprachigen Leute sagen halt immer, hört auf, das Irisch zu sprechen, ne? Und so. Und deswegen, der Film spricht halt eigentlich die ganze Zeit, versucht diese eigene Sprache hervorzuheben. Und diese Band existiert ja auch wirklich. Und genau, da gab es halt jetzt auch einen deutschen Trailer zu. Und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn es halt einmal Irisch gibt und Englisch. Ja. Wie machst du das auf Deutsch? Und die haben sich dafür entschieden, wie rum haben die das gemacht? Ich glaube, entweder haben die das Irische dann auf Deutsch übersetzt und den Englisch gelassen oder andersrum. Ich weiß es nicht
aber
mehr genau.
Aber das macht doch rein history-mäßig gar keinen Sinn.
Das macht generell keinen Sinn. Hey. Ja, das ist richtig dumm.
Das sollte verboten sein.
Interessante Variation wäre auch gewesen, Englisch wäre Hochdeutsch und das Irisch wäre dann Bayerisch
ja.
oder so.
Ja, ja, imagine. Das ist geil.
Imagine. Oder Plattdeutsch. So mit einer, ist ja echt eine eigene Sprache, Plattdeutsch. Das könntest du machen.
Ja, ich wollte, ich kann noch kurz Werbung machen für unseren Kooperationspartner, wir fahren auf die Berlinale, dementsprechend, das ist unsere letzte Folge vor der großen Berlinale-Folge, es wird nächsten Monat keine NDZ-Folge geben und im Cinema läuft die Übertragung der Eröffnungsgala und des Eröffnungsfilms am 13. Februar um 19 Uhr, kann man sich da angucken, kann man hingehen, mal ein bisschen Glamour erfahren und da läuft nämlich der neue Tom Tykwer-Film, Das Licht. Genau. Ja. Sind wir fertig? Ich glaube,
ich bin auch fertig
jetzt. Ja, ja, genau. Aber hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst, Silla.
Danke euch.
War super, hat Bock gemacht und genau, folgt ihr auf Instagram und beobachtet, wo sie ihre Schritte in der Filmwelt noch hin tut.
Möchtest du sonst noch irgendwelche inspirierenden letzten Worte in dem Podcast lassen?
Nee, fällt mir zu.
Nee, findet euren eigenen Weg.
Einfach greifen.
Einfach greifen, genau. Stimmt. Einfach greifen, ja, einfach so. Machen.
Traut euch was zu.
Genau.
Ja. Okay. Unterschriften einsammeln.
Ja, genau, stimmt.
Ja. Okay, na dann, Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao. Folgt uns auf Instagram, da berichten wir nochmal von der
Berliner. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Sag tschüss.
Tschüss.
Tschüss.